herzlich willkommen zur 750. Ausgabe des Sneakpots. Wir haben uns hier im Herrenhaus gemütlich gemacht und sprechen für euch über den Film Mr. Harrigan's Phone. Mit mir die beste Lehrerin der Schule, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und kurz nach der letzten Aufnahme hat sich dann doch noch ein Gast zugesagt, um heute mit uns zu feiern. Es ist der alte Mann in seinem Stuhl, aber immer gut gekleidet, der Andi vom Nerd Talk.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Und natürlich auch mit dabei unser kleiner, junger, smarter Vorleser, der Stefan Giesbert.
Hi. Hallo. Willst du sagen, dass meine Einleitung wieder wie vorgelesen klang?
Nee.
Total hölzern war?
Hey. Unverändert.
Nein.
700
es
Folgen.
Es geht schon um den Film.
Ach so. Es war diesmal nicht mal vorgelesen, ich hatte nur einige Stichworte, die ich versucht habe zusammenzubauen.
Ja. Eigentlich wollte ich dich den kauzigen Gärtner nennen, aber dann dachte ich mir, oh, wenn die Hauptrolle noch nicht besetzt ist, dann schiebe ich sie dir mal unter.
Da war ein kauziger Gärtner, den habe ich gar nicht bemerkt.
Ja, das war so ein Shutter Island-Moment. Der geht irgendwie, als er das erste Mal zu dem Haus kommt, kommt er an so einem Typen vorbei, einem kauzigen Gärtner, und der guckt so ganz, ganz verwirrt, genauso wie diese eine Frau im Trailer von Shutter Island. So ein Magic Moment.
Ja, jetzt wo du sagst.
Ja, bevor wir über den Film sprechen, möchtest du noch zwei Sätze zu dir sagen? Du kannst auch sieben sagen. Ich glaube, du warst ja schon mal. Du warst schon zweimal bei uns? Dreimal?
Ja, ich glaube, das ist jetzt mein drittes Mal, meine ich, mich recht zu erinnern. Ja, ich bin eigentlich Stammbesetzung beim Podcast Nerd Talk, der ähnlich alt ist wie der Sneakpot. Wir sind, glaube ich, beide inzwischen 15 Jahre alt.
Bei uns noch einen Monat. Gestern in einem Monat, glaube ich, ist soweit, ja.
Genau, und ja, wir reden auch meistens dann über Filme oder ja, ich eigentlich eher über Serien, auch gerne aus dem Öffentlich-Rechtlichen oder auch deutsche Serien. Und ansonsten habe ich noch so als kleines Hobby nebenbei einen YouTube-Kanal namens Fahrradkram, wo ich meine Radtouren so ein bisschen für mich und für die gesamte Menschheit irgendwie festhalte.
Ja. Ja. Und die halbe Menschheit schaut auch zu.
Ja.
Also cool. Ich jedenfalls. Ja, vielen Dank. Möchtest du kurz zusammenfassen? Mr. Ja. Harrigan's Phone. Worum ging's?
Mr. Harrigan's Phone. Ich muss dazu sagen, man hat ja häufiger mal so Filme, wo man denkt, oh, den willst du unbedingt gucken. Aber gerade just, als ihr mich eingeladen habt, habe ich mal geguckt bei Netflix, Amazon Prime, bei ARD und ZDF. Ich habe da irgendwie nirgends einen richtigen Film gefunden, der mich jetzt so richtig angesprungen hat. Und dann habe ich mich dann letztlich bei Netflix für Mr. Harrigan's Phone entschieden. Zum einen, weil er an dem Tag auf Platz 3 war bei den beliebtesten Produktionen. Und zum anderen, weil Donald Sutherland dort eine große Rolle spielt. Und Donald Sutherland spielt in dem Film einen, ja, Multimillionär, der sich zurückgezogen hat in eine große Villa in einer klitzekleinen Stadt, also fernab von der Öffentlichkeit inzwischen lebt und dort seinen Altersruhesitz gefunden hat. Und ja, ein Jungen sich in sein Haus bestellt, der ihm Bücher vorlesen soll, weil er nicht mehr mit den Augen so gut gucken kann und sich sagt, Mensch, hier, ein kleiner Junge kann ein bisschen Geld verdienen. Ja, und den hat er mehrere Jahre bei sich, der ihm Jahr für Jahr immer wieder Bücher vorliest, die ganzen großen Klassiker der Weltliteratur. Und irgendwann ist der kleine Junge dann ein Teenager geworden und führt den alten, verbitterten, einsamen Mann in die Welt des Smartphones ein, erklärt ihm, was ein Smartphone ist. Ja, und so viel, glaube ich, kann man durchaus spoilern. Irgendwann stirbt der alte Mann, aber irgendwie sein Telefon reagiert weiter. Grusel, Grusel, Grusel.
Ja,
Abspann jetzt nicht mehr verraten wollen.
Ja, im Abspann stand dann nach einer Kurzgeschichte von Stephen King und irgendwie hat es mir den Film nochmal ganz neu einsortiert. Ich bin da, glaube ich, mit komplett falschen Erwartungen reingegangen. So, ach, das ist bestimmt irgendwas Nettes, Coming of Age, und dann so, oh, das ist aber unangenehm. Muss das denn so unangenehm sein? Ich möchte doch jetzt was Schönes gucken.
Ja, ich hatte eigentlich immer mehr, viel mehr auf Horror und Grusel gewartet, ne?
Wenn man ja, so ich denkt, auch. Oh, ich wusste, dass es Stephen King ist.
Ne? Also gut, Stephen King habe ich mir irgendwie ganz am Anfang schon gedacht, weil das Ganze irgendwie auch wieder in Maine spielt. Und dann denkt man sich natürlich, okay, könnte natürlich gruselig werden, aber irgendwie so richtig Horror, wie es denn angekündigt gewesen ist bei Netflix, war es dann irgendwie dann doch nicht.
War das als Horror angekündigt? Siehst du mal, das habe ich nicht mal gesehen.
Also ich meine Horror und Grusel, aber gerade so die erste Dreiviertelstunde, Stunde geht es ja wirklich darum, wie dieser Junge den alten Menschen kennenlernt und quasi sein einziger Kontakt in die Außenwelt ist oder seine einzige Bezugsperson, der dann zusammen mit ihm wächst. Und naja gut, der alte Mann gibt dann an den Jungen so die Erfahrung wieder und das alles mit so einer schönen Musik, das hatte für mich eher so ein bisschen was hier von Miss Daisy und ihr Chauffeur. Also, ne, wirkte wie so ein Familienfilm, so Forrest Gump-mäßig, ne, irgendwie so, ach ja, die beiden bereichern sich, es wächst eine Freundschaft heran. Und ich dachte immer, wann kommt denn jetzt dieses Grusel- und Horrorelement? Also,
so
komisch, komisch.
Sowas hatte ich erwartet. Also dieses Schöne. Und es gab es ja dann auch die erste Dreiviertelstunde, bis es dann gruselig wurde. Hier bei mir steht auch nur Genre, Buchverfilmung, Dramen und dieser Film ist atmosphärisch.
Aha, okay. Da muss ich nochmal nachgucken.
Fand ich das noch nicht so?
Herr Netflix, sagen Sie mal Bescheid, was war das?
Naja, es ist ja eine Stephen King-Verfilmung. Also,
ja,
also es spricht ja schon für sich. Also. Aber gut, das ging mir früher mit Stephen King-Büchern schon auch zum Teil so, dass die eben unheimlich viel Suspense, ewig lang wird aufgebaut und es passiert eigentlich nicht viel. Dann zwischendrin mal ein bisschen Blut und ein bisschen Leute kommen zu Tode oder so, aber eigentlich nicht so atemlos, wie man das aus vielen anderen Horror kennt. Also
es dauert sehr lange, bis was passiert. Ja, irgendwie wenn du
schon
so
normal bei Stephen King
600 Seiten Schinken hast, also 450, 500 Seiten Aufbau, Leute kennenlernen, mal kurz anschnitzeln, so um ein bisschen Spannung. Aber ich finde es hatte auch nie, also es ist natürlich jetzt auch schon 30 Jahre her, dass ich das gelesen habe wahrscheinlich. Aber so diese, dass die Spannung auf so einem hohen Punkt gehalten wird, das ist selten so gewesen.
Ja, also ich fand, dass hier eben schon deutlich wurde, dass es keine Romanverfilmung war, sondern eben eine Kurzgeschichte. Es wurde viel nur so anerzählt. Also auch bei der Story selbst hatte ich irgendwie so das Gefühl, also eine Viertelstunde vor Ende oder so, hatte ich so das Gefühl, so, es geht jetzt eigentlich erst richtig los und das war irgendwie komisch. Es war auch vieles, war so ein bisschen halbgar. Also der hat ja einmal, hat er diese Internet- und Smartphone-Kritik, hat er ja so aufgemacht, wo ich auch dachte so, das ist aber ungewohnt für Stephen King. Aber okay, so ist Stephen King halt jetzt in diesem Jahrtausend, vielleicht ist ihm das wichtig. Das hat ja sowas, sowas Sozialkritisches, was erst ja komplett deplatziert daherkam und dann aber eben eingeordnet wurde und dann war es auch okay. Aber dann wurde daraus ja gar nichts gemacht. Also das war ja eigentlich völlig egal, dieses Thema, wir verblöden alle vor unseren Handys. Also spielte doch gar keine Rolle. Am Ende war es, die Story war ja dann eher so eine Geistergeschichte und die wurde auch nicht richtig auserzählt. Es war irgendwie,
Ja, es fehlte irgendwie so der totale Klimax. Ne? Irgendwie ja, merkt man, ne, dass das Handy kontaktiert ihn anscheinend aus dem Jenseits. Also ich habe mir gerade mal nochmal die Inhaltsangabe angeguckt. Die ist ja bei Netflix, habe ich gesehen, in der App. Sie sind ja wirklich erbärmlich. Also das ist noch eine von den besseren. Drei Sätze. Auf den Tod folgte die Beerdigung. Doch das Telefon des verstorbenen Freundes kontaktiert ihn weiterhin. Handelt es sich um eine Panne oder erhält er Nachrichten aus dem Jenseits? Also da hätte man schon denken können, dass es vielleicht in die Ecke Grusel oder sowas geht. Aber irgendwie hatte ich auch so dieses Gefühl, dass es da nie so wirklich so der Spannungsbogen hat nie so ein richtiges Klimax gefunden. Ne? Also nie, dass man wirklich denkt, oh, sondern
ich weiß nicht. Er eröffnet ja eigentlich auch, glaube ich, gleich damit so ungefähr so irgendwie und dann fingen alle an zu sterben oder irgendwie so und hier begann es
genau. Und
da starben dann alle oder irgendwie so. Also der hat schon einen Ausblick darauf, okay, dass das schauerlich wird, aber so richtig schauerlich eben dann doch nicht. Also
nee.
Ich hatte immer so das Gefühl oder habe gewartet darauf, dass er Antworten, aber eben richtige Antworten bekommt von ihm auf die Fragen, die er ihm stellt. So, also weil ich echt so hart auf dieser Coming-of-Age-Sache hängen geblieben war, dass ich wirklich erwartet habe, so jetzt fragt er seinen väterlichen Freund oder wie auch immer nach Hilfe und dann müsste doch jetzt eigentlich mal eine Antwort kommen, damit die Geschichte irgendwie weitergeht. Und dann kam immer seltsame Sachen oder sind seltsame Sachen passiert. Das fand ich irgendwie, ja,
unbefriedigend. Man hätte mehr
ohne mich zu gruseln. Können. Ja, ja. Ja.
Es war irgendwie so gerade in dem Moment quasi, wo er rausfindet, was es mit dem Phone auf sich hat, bricht die Geschichte ab, ne, wo man dann denkt, oh, das ist doch eigentlich jetzt gerade so wirklich der Moment, wo man so dieses Zwiespältigkeit, so dieses, benutze ich das Wissen, das ich jetzt habe, dass es um dieses Phone hat oder benutze ich es nicht, sondern einmal so, oh ja, jetzt weiß ich, worum es geht und tja, das war's, buff, irgendwie so.
Ja, da hätte man spannende moralische Fragen stellen können.
Ja, also. Eben.
Richtig,
ja.
Noch was draus machen, ja, können. Stimmt. Aber gut, da war halt schon
eine Stunde 45. Geschichte.
Ja, und trotzdem eine Stunde 45 Laufzeit an der Stelle. Mhm. Oder so, oder 1:30, ja. Weiß ich. Ja,
ja, deswegen, weil er schon auch, ja, Entschuldigung.
Ja, deswegen fand ich es sehr unausgewogen, ne, dass du wirklich so diese eine Stunde 20 hast, wo irgendwie so nichts wirklich passiert, wo es dann wirklich eher so ein Drama ist, so, ne, der Junge lernt den alten Mann kennen, der reiche alte Mann hat einen Freund, für den er quasi so eine Art Vaterfigur ist und das war es dann. Also nicht das, was man eigentlich so bei Stephen King jetzt so erwarten würde. Ne? Wobei, wenn man weiß, dass es eine Kurzgeschichte ist, dann vielleicht ja schon.
Also ich fand, dass er sowas, was so atmosphärischen Aufbau und Bilder und sowas, fand ich, dass er gut gemacht war und dass er das eigentlich gut vorbereitet hat. Auch den Schnitt fand ich sehr gut. Und auch die Darsteller, klar, also fand ich alle gut. Aber ja, ich weiß auch nicht. Fehlte irgendwie was. Schade. Und also die Sache mit dem, mit dieser Smartphone-Kritik, das war halt. Die Smartphones waren ja ein reines Vehikel. Also dieses Telefon, am Ende ist es halt eine relativ banale Geistergeschichte. Und warum diese Smartphone-Kritik da drin? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
Ja, und dann feiern sie das iPhone so. Also selbst ich, der ja eher der Marke zugeneigt ist, fand das sehr unangenehm. Also ja, das war mir so, wow, das iPhone und hier, da sitzen die ganz coolen Kids und die haben ein iPhone und jetzt.
Genau, das ist der Samsung-Tisch, das ist der iPhone-Tisch.
Genau. Was war das, dieses Razer oder so, gell?
Genau, ja. Das Motorola,
ja.
Razer.
Ja, genau. So, das ist der Tisch und da sind die und da sitzen die mit dem iPhone. Aber das iPhone ist doch gerade erst rausgekommen. Wie haben die denn jetzt schon eins so?
Also das fand ich ein bisschen sehr affig, so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt hier ein neues Telefon, jetzt darf ich mich an euren Tisch setzen, jetzt bin ich eurer würdig. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich will es mir nicht vorstellen.
Oh, wer weiß, was in einem amerikanischen Highschool so los ist. Das kann durchaus schon sein.
Sehr, sehr albern fand ich auch, wie den Computer bedient, beziehungsweise wie er die Maus bedient. So, er bewegt die Maus und dann klickt er nicht, sondern dann holt er praktisch aus mit dem Finger, und um zu klicken, so, damit jeder sieht, dass er geklickt hat. Aber so sieht es halt nicht aus, wenn jemand die Maus bedient.
Also, aber vielleicht, als man es neu hatte? Als das so ganz neu war? Also ich weiß nicht, wie ich am Anfang die Maus
bedient habe. Der war doch ein Digital Native und so jung war der doch dann nicht mehr. Und das war irgendwie 2008 oder so? Ah ja, oder 2010, ich weiß nicht. Also das hat für mich nicht gepasst. Ja. Also wenn es jetzt irgendwie 1988, gab es da schon eine Maus? Weiß ich nicht. Oder 1995 von mir aus gewesen wäre und er wäre 45 gewesen. Naja, ich sag okay. Ja. Aber stimmt. Also nicht so ein Digital Native 2008, also sorry.
Hab ich mal die Geschichte erzählt, wie ich habe während des Studiums so dem einen oder anderen Menschen irgendwie in meiner Umgebung Computerunterricht in Anführungsstrichen gegeben. Also irgendwelche Leute, die der Meinung sind, sie müssen jetzt mal Computer lernen, und dieser Informatikstudent, der kann das doch bestimmt. Und da hatte ich eine Dame und die hatte Angst vor Mäusen, also vor richtigen Mäusen. Und so hat die auch ihre Computer-Modus angefasst. Also echt gut. So, nur mit zwei
Mäusen,
nur mit
ich
Daumen und kleiner Finger und dann mit den so oben so klick, aber nicht so lange anfassen. Legen Sie mal die Hand drauf, ganz entspannt, die kann ich. Aber ich habe Angst vor Mäusen.
Mit ihm vielleicht das Ding umbenennen, hätte man ja vielleicht machen sollen.
Sie könnte sich übrigens ja zurückverwandeln.
Mir ist vorhin aufgefallen, als kurz bevor wir hier angefangen haben und ich die Kopfhörer noch nicht drauf hatte, ich habe hier so eine, wie nennt man das? Ist das eine abgehängte Decke? So eine Nut- und Federbrettdecke.
Ja, wie früher meine Bar aussah.
Aha. Und als ich vorhin hier den Computer gestartet habe, höre ich halt, wie plötzlich hier eine Maus auf der Nut- und Federbrettdecke über mir herumrennt. Aber nicht nur einmal, sondern wirklich so quer. So erst längs, dann wieder zurück und dann quer rüber. So richtig laut. Also richtig schauerlich. Ich habe dann die Theresa vorhin mal gerufen, weil wir das gesagt so, müssen wir uns da irgendwie Gedanken machen, dass die hier reinkommt. Theresa hat dann gemeint so, nö, wenn es da irgendwo ein Loch gäbe, also es so hinter dem Regal, könnte es theoretisch sein. Aber sie hat schon recht, wenn da eine Möglichkeit wäre, dann wären längst hier Mäuse im Raum und hier waren noch nie welche im Raum. Also, aber ich frage mich schon, wie die da hinkommen.
Ja, da müssen ja von außen
irgendwo. Stefan, du wirst es in Kürze erleben, weil ihr schlaft hier drin.
Oh!
Ja, gratuliere. Ja,
das war aber letztes Jahr auch so, als es kühl wurde draußen, hat die Mäusedichte drin stark zugenommen. Da haben wir doch in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe, haben wir doch im Endeffekt so Bilder jeden Tag gepostet, wer welche Mäuse gefangen hat. mein Bruder hat ja so ein altes Fachwerkhaus gekauft, der hat auch, für den laufen die Mäuse im Winter halt durchs Wohnzimmer quer durch.
Echt?
Ein bisschen hart, finde ich.
Das wäre mir zu viel.
Das wäre mir auch zu viel. Und meine Schwester hat auch so ein altes Haus aus den 50ern, die hat auch regelmäßig Mäuse und bei meinen Eltern ist schon auch. Und wir haben ja im Keller so ein altes Bad, was wir den Mäusen überlassen haben. Das habe ich zugeschlossen und wir finden da nicht die Öffnung. Wir wissen nicht, wo sie reinkommen, aber sie kommen irgendwo rein. Also. Und auch Ratten offensichtlich. Also.
Boah, das ist dann schon unangenehm.
Es ist nicht schön, aber wir haben es ja einmal, wir haben ja da in diesem Bad haben wir die ganze Decke, das war ja auch so eine abgehängte Decke, haben wir runtergerissen und da war halt unheimlich viel Rattenscheiße obendrauf. Also das war wirklich schlimm. Und jetzt ist die nicht mehr da und trotzdem sind noch Ratten da. Also es ist, wenn man es sauber macht, nach einiger Zeit ist dann wieder, liegt Rattenscheiß auf dem Boden und im Waschbecken und auf dem Spülkasten und so. Also ich weiß nicht so recht, was wir mit diesem Zimmer machen sollen, aber naja.
Ja, aber komplett rausstemmen alles, das bringt's ja auch nicht. Das müssen wir wahrscheinlich machen. Ja. Alles zu, ja, alle Kanten neu verfugen und...
Ja, da hängen Rohre an der Decke. Ich nehme an, dass da dahinter irgendwo, wo man ganz schlecht dran oder gar nicht dran, müsste wahrscheinlich irgendwie verschäumen oder so. Keine Ahnung.
Ja,
dieses Haus ist nicht ganz dicht. Man muss halt sehen, dass der Bereich, wo man wohnt, dass der dicht ist gegen diese Bereiche, wo die Mäuse sind. Naja, ist halt so.
Die Natur fordert ihren Tribut.
Ja, es ist so. Ja, wenn man so ein altes Gemäuer hat, dann hat man das halt. Das ist normal.
Ist euer Haus auch schon so alt?
Naja, es ist von 79. Ist jetzt nicht so alt.
Okay.
Aber es ist nicht dicht. Gar nicht.
Und bei euch, Andi, alles? Ich will jetzt nicht fragen, alles dicht. Das wäre irgendwie unangebracht.
Die Mäuse, die kommen dann höchstens durch die Katze ins Haus.
Oh. Ah, ja gut,
die legt dann meistens nur vor die Tür.
Ja, Katze ist nicht schlecht für sowas. Also das. Ist ganz hilfreich. Also,
stellt sich da immer sehr töffelig an. Ist eher entertaining, aber nicht erfolgreich.
Ja, und wie bringt's, die bringt euch dann lebende Mäuse? Nee.
Nee, also wir haben es häufiger mal gehabt, dass wir dann vor der Haustür oder vor der Terrassentür dann eine tote Maus liegen hatten, wo wir dann denken, okay, vielleicht war es ja tatsächlich unsere Katze und nicht die vom Nachbarn. Was auch passieren kann. Oh, letztens hatten wir das, da habe ich dann auch gedacht, oh, jetzt die Katze sitzt draußen und die verfolgt irgendwas. Na, jetzt mal gucken. Ich starte da irgendwie so wild auf den Rasen. Ich dachte, irgendwas hat sich da bewegt und irgendwann bin ich dann auch rausgegangen. Habe ich mir gedacht, ey, komm, ich helfe dir jetzt. Wir kreisen das Viech jetzt von beiden Seiten ein. Stellt sich raus, es war wohl einfach nur so ein kleines bisschen Laub. Ein Blatt, das da vom Wind bewegt wurde.
Habe ich mich gefragt. Zusammen auf dieses Laub.
Hat Tiffy mich jetzt verarscht oder hat das Blatt uns beide verarscht?
Oh, sehr gut. Ich hatte in der WG hatten wir doch Mäuse, doch. Über dem Bäcker war das halt.
Ja, gut, das
ist nahe. Da ist mir das, ja, aber da saß ich abends auf dem Bett und guck fern und plötzlich sitzt mit mir auf dem Bett eine Maus so. Was machst du denn hier? Ja, blöd. Verzieh dich.
Das will man nicht. Das ist gar nicht schön.
Wo kommst du? Also wirklich so. Ja.
Okay. Ah, ich habe eine Freundin, die hat Hunter gehabt durch Mäuse. Und war richtig schlimm. Also richtig mit Nierenversagen und so.
Ach je.
Ja, die hat im Garten irgendwas Efeu von der Mauer gerissen und da war auch Mäusescheiße. Also hat sie auch gesehen, aber die hat eigentlich ja auch einen Mundschutz und sowas gehabt, aber hat offensichtlich irgendwas davon eingeatmet und ist richtig bös krank geworden. Also wirklich nur so gerade so überlebt. Also es war echt krass. Also so Mäuse ist einfach scheißgefährlich. Also Hantaviren will man nicht haben. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen ich will sie nicht im Gebäude haben eigentlich. Das ist nicht gut.
Nee. Uah.
Also im Bett will ich es nicht haben, gar nicht.
Ja, das ist
der Gedanke. Im Hühnerstall schaue ich immer sehr genau, ob irgendwo Mäuse oder Mäusescheiße ist. Aber bisher hatten wir nichts davon, also toi, toi, toi.
Ja, vielleicht musst du doch nochmal einen Falken dazusetzen zu deinen Hühnern, dass die Mäuse dir raus. Ach so, nee, ja, der genau. Isst dann erstmal die Hühner auf.
Stimmt, ja.
Wie sind deine großen Hühner mittlerweile, dass sie die großen sind, oder?
Fällt mir nee.
Nee,
es sind immer noch die Kleinen.
Die sind aber mittlerweile doppelt so
groß. Werden immer noch unterdrückt. Ach ja, locker. Mehr als doppelt so groß. Die sind richtig groß mittlerweile. Also.
Krass.
Ist ja sehen.
Ja.
Ja. Ja, mit dem Hühnerfutter ist halt das Problem, dass die Mäuse da, also in dem Schuppen, wo ich das Hühnerfutter lagere, da war auch neulich eine Maus. Und da habe ich eine Mausefalle aufgestellt mit so Käse drin. Ja, den Käse hat sie rausgefressen und die Mausefalle hat nicht ausgelöst.
Ach.
Nicht so schön. Da habe ich Rattengift ausgelegt. Das ist jetzt komplett aufgefressen und ich glaube, die Maus ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr gesehen, jedenfalls.
Ja, gut. Also Mäuse sind gruselig. Der Film war nicht so gruselig. Lass uns doch nochmal zurückkehren.
Ja.
Zu dem Film.
Haben wir noch was zu sagen zu dem Film?
Ich überlege gerade. Ich
habe nichts mehr zu sagen.
Fand es sehr schwer zu sehen, diese Geschichte, er ist mit seinem Vater alleine, weil die Mutter gestorben ist. Also so dieses, wenn ich mir vorstelle, meine Frau wäre nicht mehr da und ich wäre mit den Kindern alleine. Ja, gut, das ist jetzt wahrscheinlich das, was einen so triggert im Moment in dem Lebensabschnitt. Ja. Also, puh.
Ja, also der Film war schon berührend auf verschiedenen Ebenen. Also auch die Beziehung zu dem alten Mann und auch sein, wie er in der Schule oder auch der Hauptkonflikt, der dann entsteht. Das war vieles berührend, aber trotzdem hat's halt nichts draus gemacht, gell?
Ja, aber das macht es für mich auch irgendwie so schwierig, mich darauf einzulassen, dass es dann irgendwie nochmal gruselig wird, weil er eben an vielen Stellen auch wirklich berührend gewesen ist, ne? Wenn man wirklich so
merkt, genau.
dieser eisige Milliardär, der ja auch so eingeführt wird von wegen, oh, er hat früher Firmen aufgekauft und wie eine Heuschrecke ausgenommen und Firmen platt gemacht und für Arbeitslosigkeit gesorgt und jetzt lernt er da einen Jungen kennen, quasi sieht den aufwachsen, ist mit dem jahrelang zusammen, bildet sich eine Freundschaft, die du denen auch irgendwie so abnimmst, so von wegen so, er hat jetzt so den Sweet Spot gefunden, um diesem verbitterten alten Mann da irgendwie doch nochmal so ein bisschen was Schönes ins Leben reinzubringen. Und auch das mit dem Vater, also dieses, oh, der Sohn geht jetzt aufs College und verlässt den Vater, war ja auch so eine,
das ist auch eine herzerweichende
Szene, ja. Ne? Kann ich mir vorstellen, ja. Dass euch die wahrscheinlich mehr mitgenommen hat als mich, aber ich fand es auch schon sehr krass, das so zu sehen, wie der Vater da dann zurückbleibt, während der Sohn winkend mit dem Auto davon fährt. Und deswegen, also mit solche Szenen, wo ich dann eher an sowas wie Forrest Gump gedacht habe, ne, so, ne, so ein Film, der wie so eine warme Badewanne ist, wo man sich so reinlegt und sich so seinen Gefühlen hingibt und dann überlegt, ja, irgendwie soll das ja jetzt noch gruselig werden. Ein Telefon, das irgendwie Nachrichten aus dem Jenseits schickt. Das passt jetzt irgendwie so gar nicht zu dem Rest des Films.
Ja. Ja, genau. Es passte irgendwie nicht so zusammen. Das ist, fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
Weder Fisch noch Fleisch. Hm.
Ja.
Ja. Möchtet ihr Punkte geben? Oder möchtet ihr noch was?
Ja, müssen wir ja. Aber es fällt mir echt schwer, muss ich sagen. Weil eigentlich mochte ich ihn. Also so, wie er sich angefühlt hat, wie er ausgesehen hat, wie die geschauspielert haben, das mochte ich alles gerne. Und ich fand es auch schön, dass ich nicht so schockiert wurde, weil ja, Horror ist nicht so mein Genre, obwohl ich habe früher gerne Stephen King-Verfilmungen geschaut. Und ich fand das, woran die Stephen King-Verfilmungen in den 80ern und 90ern krankten, waren, dass sie meist scheiße aussahen. Es hat uns nicht so viel ausgemacht, aber sie sahen immer irgendwie billig und nach Fernsehen aus. Und der sah jetzt richtig gut aus. Also eigentlich war das genau so, wie ich gerne Stephen King gehabt hätte in den 90ern. Aber ich weiß, die Story war einfach zu wenig oder halbgar. Und diese Smartphone-Sache, das war einfach... Ja, das war mehr getan, als es war. Es war nur ein Vehikel. Also ich gebe... das fällt mir echt schwer. Ich gebe 6,5 Punkte. Wohlwollend.
Ja, ich würde wahrscheinlich 5 geben, weil ich fand es zwar wirklich gut gemacht, aber irgendwie, wenn man dann so einen Forrest Gump-mäßigen, sympathischen Film kriegt, aber im Hinterkopf dann weiß, irgendwie geht's hier um ein Telefon, das vielleicht Nachrichten aus dem Jenseits schickt, dann nee, es hat mich irgendwie, fühlte sich unrund an und hat mich nicht wirklich zufrieden zurückgelassen. Also kein Film, den ich wirklich groß empfehlen kann, auch wenn es gut gemacht war und auch die Stimmung, die so anfänglich gemacht wurde, wo man dann wirklich denkt, ach ja, das geht so in eine richtig schöne Richtung, so Familienfilm, Freundschaft zwischen Alt und Jung, ganz toll, aber naja, nach hinten raus dann doch diese Wendung, wo es dann doch so ein bisschen ins Gruselige ging, wo ich dann dachte, nee, das passte nicht zu dem, so wie der Film angefangen hat. Da war, weiß ich nicht, aber auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt ein stilistisch toller Bruch, der zeigt, dass aus der heilen Welt jetzt irgendwie was ganz Schlimmes geworden ist, sondern irgendwie so, weiß ich nicht, hat mich nicht berührt. 5 von 10.
Nee, berührt hat er mich schon. Ich war jetzt auch im Nachhinein immer noch sehr froh, dass es dann nicht doch zu einem Horrorfilm gekommen ist, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Deswegen irgendwie, also mich hat er schon gut erwischt, es war schön erzählt. Ich mochte den Look, ich mochte das Schauspiel, ich fand die echt stark gespielt. Also gab es so ein paar Szenen, so gerade wo Donald Sutherland irgendwie ihn fragt, so warum kommst du eigentlich hierher, warum, was willst du hier? Diese Nuancen, die er da spielt, das fand ich so stark, das fand ich richtig, richtig toll. Und was wir noch gar nicht gesagt haben oder ich noch gar nicht gesagt habe, die Outfits, die er anhatte. Er hat ja immer einen schwarzen Anzug gehabt und der sich aber nur so in so Nuancen unterschieden hat. So ganz nerdig, mal irgendwie spitz, dann wieder flach und dann so ein bisschen. Und die Hose, als er ihn gefragt hat, also als er zu dem Vater gegangen ist und gefragt wollte, ob der Sohn da Lust hat vorzulesen, da hat er so eine Hose, die unten so ganz weit auseinander geht, wie so eine 70er Jahre, wie nannte man das früher bei euch, Andi? Die Hosen, die so auseinander gehen?
Schlaghose.
Ja, Schlaghose,
genau. Aber eben eine Anzughose mit so Schlag unten dran. Das fand ich so cool. Trotzdem, ja, also es wird nicht mein Lieblingsfilm. Ich gebe trotzdem 7 Punkte. Aber mehr für Look und Schauspiel als für tiefe, intensive Story.
Bitte. Mach du.
Was ich noch empfehlen könnte, den Hauptdarsteller Jaden Martell, der den Jungen spielt, kleine Empfehlung am Rande, der hat mal in einer Miniserie mitgespielt, die es bei Apple TV zu sehen gibt, und zwar heißt die Defending Jacob oder auf Deutsch Verschwiegen. Da spielt er einen Jungen, dem der Mord an einem Klassenkameraden vorgeworfen wird und seine Eltern, gespielt von unter anderem Chris Evans, versuchen ihn da irgendwie vorzubewahren, einzufahren in den Knast und es bleibt lange Zeit unklar, was denn jetzt da wirklich passiert ist, ob er schuldig ist, ja oder nein. Und die kann ich wirklich guten Gewissens sehr empfehlen, weil es eine 8-teilige Serie ist, die wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Cooles Drama.
Okay, verschwiegen.
Könnte man hier ja direkt einflechten in die Story, würde ja direkt reinpassen.
Vielleicht gucke ich das mal mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf. Oh Gott.
Das ist ein Spin-off von dem hier.
Spin-off, genau.
Also ich glaube, das wäre dann für euch wahrscheinlich eher nichts, ne, weil es ja dann auch darum geht, auf was für eine Zerreißprobe die Familie gestellt wird, ne, wenn der Sohn Mordvorwürfen ausgesetzt ist, durch die Medien geht, und, ne, die Eltern zu ihm stehen und so weiter. Also
so dramamäßig, das ist nicht schön.
Ja, Drama-Thriller.
Vielleicht gucke ich es doch nicht. Weißt du, wo wir den noch gesehen haben, Christoph Jaden Martell, den Hauptdarsteller?
Er kommt mir unheimlich bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen, ne?
Metal Lords.
Da war du hast recht. Ja, klar. Cool.
Und bei Nice Spot war er auch dabei.
Das weiß ich nicht mehr. Aber Mad Lords, ja klar. Oh, das ist ein toller Film. Den muss ich mal wieder schauen.
Oh, bei S auch?
Bei S, auch Stephen King. Ja. Ich find's schön, dass Stephen King jetzt von Netflix so mit guter Optik und guten Schauspielern wieder verfilmt wird. Weil, also ich fände es auch schön, wenn so unsere, so die Filme oder Mehrteile, mit denen wir so in den 90ern aufgewachsen sind, von Stephen King, wenn das in Hochglanz Netflix-Optik nochmal verfilmt würde. So Langoliers oder The Stand oder keine Ahnung, Christine.
Das wäre cool.
Das wäre echt cool, ja. Oder hier das mit Drew Barrymore. Wie hieß das? Der Feuerteufel?
Feuerkind. Glaube, ja. Feuerkind.
Feuerkind.
Der Teufel. Sowas, ja.
Ja. Oder das mit Sissy Spacek. Carrie.
Carrie war das erste.
Der war sehr gut. Stimmt, Carrie wurde verfilmt, gell? Du hast recht.
Ja. Nee, The Stand gab es doch als Serie letztens erst.
Echt?
Sehe ich hier 2020.
Das ist mit Whoopi Goldberg, okay, cool.
Alexander Skarsgård, James Marsden, cool. Amber Heard.
Ach, Amber Heard.
Ja. Greg Kinnear.
Kann man auf Stars Play gucken. Was ist das denn? Ja.
Wer hat das denn? Das ist, glaube ich, irgendein Add-on bei Prime, oder?
Das ist ein Paramount Plus Original und ich glaube Paramount, die starten ja glaube ich im Dezember in Deutschland. Ne?
Lionsgate. Das Lionsgate Plus.
Also hier sehe ich das Plakat mit Paramount Plus Original.
Echt? Was siehst du?
Mhm. Okay. Startet am 8. Dezember in Deutschland.
Aha.
Na gut, dann können wir es ja vielleicht da gucken.
Sogar noch eine kleine News untergebracht.
Wir sollten noch schnell Lower Decks auf Prime schauen, solange es noch da ist, weil es dann da direkt rausfliegt, wenn Paramount startet, oder? Befürchte ich. Wir werden sehen. Ja, dann gehen wir mal weiter, Stefan.
Oder? Genau. Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Ja. Meine Herren, was trinkt ihr?
Ja, ich habe gutes Leitungswasser aus dem Harz vor mir stehen.
Passend zum Film? Alles durchsichtig und ein bisschen abgestanden, oder?
Ja, so ungefähr. Wenig Substanz.
Ich versuche gerade die Flasche aufzukriegen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob es mir gelingt.
Also Christoph trinkt vielleicht auch Leitungswasser aus...
aus dem Odenwald.
Aus dem Odenwald.
Spessart. Ja. Spessart ist das hier. Scheiße, ich krieg nicht auf. Also ich habe auf jeden Fall meine französischen Wochen gehen zu Ende.
Hallo?
Ich habe noch eine letzte Flasche, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Und die wahrscheinlich ich nur von außen angucken werde.
Oh nein!
Und zwar ist es ein Pommeau de Normandie. Also dieses, ich habe es schon mal erklärt, im Endeffekt so eine Art Likör. Calvados und Apfelsaft. Ist aber klar. Und wird dann eben durch den Apfelsaft gesüßt. Und der nennt sich Marquis de Saint-Loup. Also der Marquis, also der Marquis ist der Baron, oder?
Sowas.
Vom ja. vom heiligen Wolf. Warum auch immer. Ah, ich glaube, ich hab's. Ah, ja. Geschafft.
Sehr gut. Ich trinke eine sehr dünne, bezieht sich auf den Film, Saint-Germain-Schorle. Ja, ich habe irgendwie seit ich am Samstag länger hier im Garten gewerkelt habe, wo es ich später noch erzählen werde, irgendwie ziemlich mit Kopfschmerzen zu kämpfen und will da jetzt nicht noch groß Alkohol drauf schütten, obwohl es mir jetzt seit heute Mittag oder so wieder richtig gut geht. Ja, aber cheers.
Und da trinkst du Saint-Germain mit kohlensäurehaltigem Wasser, oder was?
Ja. Also ich habe ein CL Saint-Germain in so einem Tumbler mit 0,3 CL. Mit 30 CL sind das? Ja, 300 Milliliter. Geschüttet. Also, ja. Zu vernachlässigen. Aber ich möchte, dass du aufschreibst, sehr dünne Saint-Germain-Schorle.
Okay.
Ja. Wir haben uns heute an einem Dienstag getroffen. Trotzdem möchte der Andi über Another Monday sprechen.
Genau.
Und genau, du hast jetzt, hast du vorhin schon angekündigt, ja, ich habe da so ein paar, aber da habe ich schon in unserer Sendung drüber gesprochen. Aber ich würde sie trotzdem, oder Christoph und ich, wir waren uns eigentlich einig, dass wir das gerne hören möchten, weil die klangen eigentlich alle sehr gut, die Serien. Und das Schöne ist, die sind alle in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken zu finden. Das heißt, man muss noch nicht mal irgendwo ein Abo abschließen, außer das, was genau. man eh schon hat.
Richtig, ja, das finde ich immer gut, gerade für Hörer, die vielleicht jetzt da, oh Mist, Netflix habe ich nicht, ich habe nur Disney Plus, dann wird ein Disney Plus Film vorgestellt und das ist dann doof für die, die nur Netflix haben, wo ich dann immer denke, ja, so Mediatheken, da kommen wir irgendwie alle irgendwie dran.
Ja.
Und das, was man da findet, sind ja manchmal auch echte Perlen, ne? Also auch teilweise, gerade jetzt so sind zwei Sachen dabei von ZDF Neo, die für mich eigentlich immer so ein Spielzimmer sind, wo junge Leute sich mal irgendwie ausprobieren können. Und vielleicht auch mal so ein bisschen was Unkonventionelles machen, was so ein bisschen weiter weg ist von Polizeiruf oder Tatort. Und eins davon ist zum Beispiel Another Monday. Eine Serie, die so ein bisschen dieses und täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip aufnimmt. Das heißt, wir sehen eine Frau, die nachts um zwei mit ihrem Mann schläft und so viel wird auch gleich in der ersten Folge verraten, ihn aber am Folgetag dann verlassen will. Sie packt ihre Sachen, sagt ihm, ich fahre mit unserem Hund zum Tierarzt, setzt sich aber ins Auto und fährt hunderte Kilometer zu einer anderen Person. Und ja, just in dem Moment, wo sie dann da ankommt, spät abends, macht sie auf einmal Switch und sie landet wieder mit ihrem Mann im Bett und merkt, oh Mensch, das habe ich doch irgendwie schon mal erlebt. Ja, und
das ist ja geil.
Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Also ist sie dazu quasi verdammt, jeden Tag ihren Mann zu bescheißen und zu sagen, so, ich fahre jetzt mit dem Hund zum Tierarzt oder ich bin kurz unterwegs, weil sie ihn verlassen will. Und es stellt sich raus, dass sie nicht die Einzige ist. Ne? Man kennt das ja bei und täglich grüßt das Murmeltier, ist es ja tatsächlich nur Bill Murray, der da irgendwie in der Zeitschleife hängt. Dann gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit diesen Film Palm Springs, wo ja auch dieses Zeitreisekontinuum war, wo dann auch mehrere Leute zusammen in so einer Zeitschleife waren. Und hier stellt sich
raus, dass... Ja, und wir haben doch so einen Coming-of-Age-Film auch mal geschaut, so vor einem Jahr oder so. Weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß.
Aber den sogar nicht auch mit dir geschaut?
Oh, weiß ich nicht.
Coming-of-Age-Film mit Zeitreisen, mit Zeitschleifen.
Ja, auch mit Zeitschleife. Und ein Junge und ein Mädchen, die dann auch in so einem Partyumfeld.
War das nicht Palm Springs?
Der denn? Nein, nee, das war ungefähr ein Jahr vorher. Mensch. Genau, nee, das waren Jugendliche, also Teenager.
Ihr habt doch dieses tolle Potlove.
Und da waren
Plugin, die, kann man da nicht sehen.
Bestimmt.
Ich komme nicht mehr drauf, wie der hieß.
Ja, wann schon.
Ach, ich weiß es nicht mehr.
Naja, auf alle Fälle, es wird irgendwann klar, dass sie nicht die Einzige ist, sondern ihr Mann ist ein Psychologe. Und der wird quasi, nachdem sie aufgewacht sind, ins Krankenhaus gerufen, weil einer seiner Patienten Suizid verübt hat und er soll ihn identifizieren. Naja, gut, sie denkt sich dann in der nächsten Zeitschleife, Mensch, vielleicht kann ich ja diesen Menschen retten, indem ich zu ihm fahre und ihn vom Selbstmord abhalte. Und es stellt sich raus, dass der auch in dieser Zeitschleife festhängt. Dann sind sie schon zu dritt und irgendwann, zu zweit und irgendwann sind sie dann zu dritt.
Oh.
Und gucken dann, Mensch, warum sind wir in der Zeitschleife? Sind wir die Einzigen? Und warum sind wir in der Zeitschleife? Wie kommen wir hier denn vielleicht auch wieder raus? Und das Ganze ist, ja, wie man sich das so deutsch vorstellt. An einer Stelle musste ich doch so ein bisschen lachen, weil in deutschen Filmen ist es ja häufig so, dass dann irgendwann jemand so in die Ferne guckt, nachdenklich und ne, so ein stiller Moment, so Arthouse-mäßig. Und das gab's hier dann zwar auch, aber grundsätzlich ist es eher so ein Drama, weil ne, das Ganze dreht und wendet sich dann hauptsächlich auch immer um diese Familie. Was da passiert, weil natürlich dann so eine gewisse Dynamik ist. Ne? Beim ersten Mal fährt sie einfach zum Tierarzt, beim zweiten Mal fährt sie ja schon zu dem Mann, um ihn vom Selbstmord abzuhalten. Das heißt, da ändert sich ja schon so ein bisschen was. Und ihr Mann ist dann natürlich irgendwann verwundert, hey, woher kennst du meinen Patienten? Solche Sachen, ne? Weil die beiden erleben dann ja nach und nach, oder zu dritt erleben die dann irgendwelche Sachen. Und was ganz spannend ist, der Selbstmörder kriegt dann auch so ein Anfälle wie der Typ in Palm Springs, so nach dem Motto, ja, ich kann hier richtig Scheiße machen, weil alles, was ich heute mache, ist ja morgen schon wieder vergessen. Mhm. Das heißt, er fühlt sich teilweise auch so ein bisschen aufmerksamkeitsheischend auf, wo andere Leute sagen, oh Gott, oh, bloß nicht, du bist ja peinlich. Aber auch nicht so over the top, sondern gerade noch so, dass man sagt, okay, er ist irgendwie so ein bisschen sympathisch, hat mich so ein bisschen an Christian Ulm in Jerks erinnert. Ah. Ja, so ein bisschen abgedreht, aber dabei durchaus noch sympathisch. Ja, und das Ganze dreht sich, wie gesagt, darum, warum sind wir in dieser Zeitschleife? Wer ist noch in dieser Zeitschleife? Was hat das Ganze für einen Sinn? Und war tatsächlich sehr pfiffig gemacht. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch unsere Tageszeitung, die hat dem Ganzen 5 von 5 Sternen gegeben. Und die haben geschrieben, wow. Das Ganze ist ein Projekt, das ist wirklich über, glaube ich, 5, 6 Jahre entstanden. Und der Autor hat auch gesagt, ja, man kann sich richtig vorstellen, wie sie immer wieder da gesessen haben und wieder irgendwelche Spins und Twists sich erdacht haben, um das Ganze zu so einer komplexen Handlung zu machen. Und ja, das hat bei mir auch tatsächlich sehr gut verfangen. Also sehr durchdacht gewesen. Gut, bei diesen Zeitloop-Sachen bin ich eigentlich immer so, dass ich dann immer nicht so hundertprozentig hinterherfrage, kann das denn jetzt sein und müsste denn jetzt nicht, wenn der vorher dies, dann muss doch eigentlich das. Aber für mich wirkte das eigentlich so in sich schlüssig und jede neue Zeitschleife hat dem Ganzen auch wieder noch irgendwie so einen neuen Spin gegeben, der in eine komplett andere Richtung gegangen ist. Sehr empfehlenswert.
Klingt gut. Ich glaube, das werde ich mir anschauen.
Ja.
Ich habe übrigens mittlerweile
auch schon direkt reingeklickt.
The Map of Tiny Perfect Things war das, was ich
meinte. Ah ja, genau. Ja. Stimmt.
Und wir haben noch einen Haufen andere. Boss-Level haben wir noch gesehen.
Oh, ja.
Und Source Code und Edge of Tomorrow. Also wir haben einen Haufen solche.
Ja. Ja, in den 10 Jahren gab es da viel.
Murmeltierfilme.
Ja. Aber der, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Anja, als du letztes Jahr da warst, da hatte ich doch diesen unsäglichen polnischen Primetime, hieß der Film.
Ach ja, oh.
Das war richtig scheiße.
Die alte Wunde,
jetzt und blutet sie. Und du hattest Jolt oder Jolt rausgesucht. Jolt,
genau, richtig.
Ja.
Ah, richtig, ich erinnere mich.
Stimmt.
Gut, also das klingt sehr gut, muss ich sagen.
Ja, das werde ich mal anschauen.
Ich glaube, 8 Folgen waren es, glaube ich. Moment. Staffel 1.
Nur 6.
Ich glaube, 8 Folgen oder 6 Folgen zu jeweils so ungefähr 45, 50 Minuten. Kann man nicht viel verkehrt machen. Und ist wirklich sehr
unterhaltsam. Ja, ich habe ja diese Matroschka-Serie geschaut. Ja. Die war ja auch so eine Murmeltier-Serie. Right, aber nur die erste Staffel. War eine Murmeltier-Serie. Und die zweite war dann so eine ganz tröge Zeitreise-Serie. Das war irgendwie schade. Also die zweite Staffel kann man total in die Tonne treten. Aber die erste Staffel war auch ganz, ganz gut.
Okay. Vielleicht reden wir dann nächste oder übernächste Woche nochmal drüber, Christoph. Könnte gut sein.
Kann sein.
Ja. Als zweiten Film hast du uns Grey Zone mitgebracht. Ich auch schon mal gesehen, dass ich ihn runtergeladen habe, weil ich ihn schauen wollte und dann, ja.
Nee, das ist auch eine Serie.
Ja, nee, die Serie habe ich runtergeladen. Ich habe
sie
in meinem Plex entdeckt.
Genau, Grey Zone, eine Serie, ich glaube eine schwedisch-dänische Kooperation, wo auch so ein bisschen das ZDF mit Neo als Produktion mit drin hängt. Hauptdarstellerin ist, Moment, wie heißt die gute Frau? Auf alle Fälle die Journalistin aus Borgen. Falls ihr Borgen gesehen habt, cool. Ganz, ganz tolle Serie.
Ich habe es noch nicht ausreichend gesehen, nee. Ich habe mal reingeschaut.
Wieso finde ich das denn jetzt hier nicht? Grey Zone? Moment, da haben wir es doch. Und zwar...
Wer klickt denn bei euch so laut?
Ist das Birgitte Hjort-Sørensen. Da ist es die Hauptdarstellerin. Also die kennt man, wenn man Borgen gesehen hat, ist ja auch so eine Serie, die weit verbreitet ist und hoch gelobt, wo ich mich auch anschließen kann. Eine super tolle Serie. Und die spielt hier in dieser Serie die Hauptrolle. Und zwar spielt sie, das ist eine Drama- und Thriller-Serie, und sie spielt eine Frau, die in einem Start-up arbeitet, das Flugsteuerung für Drohnen entwickelt. Also auch so mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und Problem ist, so eine Frau ist natürlich für Terroristen ganz interessant, die vielleicht eine Drohne geklaut haben und einen Sprengsatz irgendwo detonieren lassen wollen in einer Flugverbotszone. Das heißt, sie wird von Terroristen gekidnappt, von einem Mann, den sie aus alten Studientagen noch so entfernt kannte. Der nistet sich dann bei ihr ein in ihrer Wohnung und sagt ihr so, du programmierst uns jetzt mal diese Drohnensoftware fertig, damit wir unsere gekaperte Drohne damit bestücken können und einen Terroranschlag in Dänemark machen können. Ja, und fortan lebt der gute Mann zusammen mit ihr und ihrem, glaube ich, 6-jährigen Kind zusammen in ihrer Wohnung. Und wie es denn so kommen muss, früher oder später kommt natürlich auch die Polizei auf den Plan, weil die vermissen nämlich einen großen Sprengsatz, der ist denen irgendwie beim Zoll abhanden gekommen. Die wissen, irgendjemand hat einen Sprengsatz und möchte damit wahrscheinlich eine Drohne bestücken. Und irgendwie werden sie dann auf diese Frau aufmerksam, weil sie halt im Drohnenbusiness drin ist und es stellt sich dann raus, oh, die ist ja gerade als Geisel genommen, aber anstatt sie mit SEK und so weiter zu befreien, wird gesagt, hier pass auf, wir wissen, dass du eine Geisel bist, aber wir müssen wissen, was die Terroristen vorhaben, ne? Was für eine Drohne sie haben, wo die Drohne ist und was sie sich als Ziel ausgesucht haben. Das heißt, du machst jetzt erstmal weiter, arbeitest für den Terroristen, machst das alles soweit fertig und versuchst ihn mal so ein bisschen auszufragen, was denn so ihre Pläne genau sind. Und das ist natürlich schon sehr spannend. Ne? Also am Anfang habe ich dann natürlich gedacht, ey, das ist doch total unrealistisch. Ne? Polizei, die können doch nicht einfach sagen, ja, hier, du.
Es wirkt ziemlich konstruiert.
Ne? Eigentlich schon. Also ich habe da auch so ein paar Bedenken habe ich gehabt. Aber es war wirklich eine Serie, wo ich sehr häufig zu meiner Frau gesagt habe, ey, also spannend ist es schon. Ne? Also die hat wirklich sehr, sehr viele Szenen, wo man dann denkt, oh, die haben hier wirklich eine gute Dramatik und eine gute Spannung aufgebaut. Ne, so dieses Spiel, ne, wie kann sie als Geisel Kontakt zur Polizei herstellen und die auf dem neuesten Stand halten, ohne dass der Terrorist davon was merkt? Und wie kann sie an Informationen kommen, ohne dass sie sehr zu auffällig dem Terroristen auf den Sack geht? Ne? Sehr, sehr cool gemacht. Okay. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und gerade weil ihr ja auch gerade du, Christoph, so einen nordischen Spleen habt, dachte ich mir, ich geh doch einfach mal mit. Ich weiß allerdings nicht, ob es die dann auch in OV gibt.
Ja, obwohl ich finde, dass das Thema Terrorismus ist für mich irgendwie so ein bisschen durch, finde ich. Ich weiß nicht, ob das eine gesellschaftliche Sache ist. Seit dem Ukraine-Krieg ist halt die Notwendigkeit, Terroristen als Feind aufzubauen und als Bedrohung irgendwie nicht mehr so richtig nötig, gell? Also es ist so, ich weiß nicht, mir scheint, dass es irgendwie aus dem Blick ein bisschen raus ist, weil es eben jetzt wieder, ja, es gibt halt wieder einen großen Feind, gell? Ja. Der Pipelines in Europa zerstört und so und damit davon kommt, ja, kann man es auch sagen, ist Terrorismus, aber im Endeffekt ist es einfach asymmetrische Kriegsführung. Also, ja.
Na gut, das ist halt von 2018, ist jetzt 4 Jahre alt, das ist natürlich ganz andere Zeit. Genau.
Ja. Apropos Krieg und Drohnen, habt ihr dieses Video gesehen, wo sich zwei Drohnen gegenseitig bekämpfen, aber eben so, wie nennt man das, kommerzielle Drohnen halt, gell? Also so russische kommerzielle Drohne gegen ukrainische kommerzielle Drohne, so Quadcopter-mäßig. Und
wo die eine unten in die andere reinfliegt.
Genau, schauen sich so an und die russische, also man sieht halt den Blick von der ukrainischen Drohne aus und die russische attackiert die dann, indem sie eben mit ihr versucht zu kollidieren und so irgendwie mehrfach in sie reinfliegt. Also richtig, fast so Erster Weltkrieg Luftkampfmäßig, also ist schon ziemlich abgefahren. Und natürlich in dem Fall völlig harmlos, weil halt weil keine Menschen zu Schaden kommen dadurch jetzt. Und die russische Drohne stürzt dann ab. Man sieht aber nicht so richtig, warum. Also ob die gibt irgendwie oder gab da irgendwie so Spekulationen, dass die ukrainische Drohne sie irgendwie abgeschossen hat in irgendeiner Weise, weil man sieht auch irgendwelche Teile wegfliegen von der russischen. Aber also ich glaube, dass die einfach so bescheuert in die ukrainische Drohne reingeflogen ist, dass sie einfach Teile des Rotors eben
abgebrochen sind. Wenn die Rotorblätter wegfliegen, dann ist halt nichts mehr mit Stabilisieren und so.
Also ich hätte gedacht, dass die russische von unten in die ukrainische Drohne dann reingeflogen ist, ne? Und dadurch dann, weil die ja oben die Propeller hat, dann
ja, genau.
Propeller abgesprungen sind. Ne?
Genau, ich glaube, so war
Pech das. Gehabt.
Ja, und die ukrainische ist halt auch unverletzt geblieben, ne? Ist ja stehen geblieben, hat man ja gesehen. Also hat nicht funktioniert, die ukrainische Drohne auszuschalten. Das war also, wo ich auch dachte, so okay, jetzt sind wir schon so weit, dass wir jetzt mit so kommerziellen Drohnen, die irgendwie, weiß nicht, 100 oder ein paar hundert Euro kosten, da Krieg führen. Also das ist schon krass.
Ach, so kleine waren das, so DJI-Drohnen?
Ja,
so, ach, sowas.
Ja, so ganz kleine. Das ist,
ich hatte mir jetzt so ein, weiß ich nicht, 2-Meter-Teil vorgestellt.
Nee, nix, was irgendwie mehrere 10.000 Euro kostet, sondern es war wirklich so kleine Pissdinger, also wo halt eine Kamera drauf ist und man eventuell auch eine kleine Nutzlast, also die wird ja genutzt, so wo man im Endeffekt auf Sicht in irgendwelche, was weiß ich, Unterstände oder sowas reinfliegt und da halt eine kleine Sprengladung explodieren lässt. Das ist ja ist wohl sehr wirkungsvoll. Und wird eingesetzt.
Okay, krass.
Ja. Und wow. Ist natürlich wahnsinnig billig. Also verglichen, was sonst Kriegsgerät kostet.
Eben drum. Fürs Aufklären reicht es vielleicht aus in manchen Situationen.
Ja, genau. Ja,
kannst mal um die Hausecke gucken im Zweifelsfall.
Ja.
Ja.
Ja, krass.
Ja.
Ja, wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? Ja, Drohnen,
genau.
Genau, die waren, ich kann mir aber vorstellen, dass
wir im Krieg.
Oh. Ich kann mir schon vorstellen, ja, dass es nichts für dich ist, diese, ist eher eine Story, die für mich was ist, von Greyzone.
Ja, habe ich auch das Gefühl, ja.
Eher sowas, das gucke ich gerne und du guckst es auch und denkst so, nee, blöd.
So ein bisschen wie Homeland, so kam mir das jetzt so vor, so, im Endeffekt ja so eine Agenten-Terroristen-Geschichte, gell?
Ja.
Im weitesten Sinne.
Ja, das ist ja, genau nicht, was für mich. Vielen Dank für die Empfehlung.
Ja.
Ja, also kann man auf alle Fälle sehr gut gucken. Es gibt so 2, 3 Stellen, wo man sich dann denkt, oh, ernsthaft, ne, aber.
Jetzt auch noch?
So alles in allem, auf alle Fälle war ich zu häufig, dass ich gesagt habe, oh, ist das gerade spannend, dass ich sagen würde, nee, die paar unrealistischen Momente haben es dann irgendwie kaputt gemacht. Also dafür baut er wirklich zu viel Spannung auf in zu vielen Situationen. Und Möglichkeiten, dass man dann denkt, oh nee, schon sehr gut gemacht, haben sich wirklich was einfallen lassen.
Cool, also 2 von 2, das ist doch schon mal eine gute Quote. Mhm. Du hast auch noch eine dritte Serie mitgebracht.
Ja, genau.
Die nicht mehr ganz so frisch ist.
Genau, das ist die Serie Im Angesicht des Verbrechens, eine Produktion von der ARD aus dem Jahr 2010.
So tröge.
Ja, ne? Schlimm.
Da denkt man sich, hoffentlich ist es eine schlechte Übersetzung von einem englischen Titel, aber leider nicht.
Also in den Hauptrollen sieht man zum Beispiel Max Riemelt, den kennt man vielleicht aus verschiedenen Produktionen. Ronald Zerfeld, der heutzutage ja mit Warten auf dem Bus auch eine sehr schöne Serie hat, die sehr an den Tatortreiniger erinnert. Oder auch Marie Bäumer spielt eine Hauptrolle. Und das Ganze spielt in Berlin und ist für mich sowas wie der legitime Vorgänger von 4 Blocks. 4 Blocks war ja so in den letzten Jahren so die Serie, in der die persischen Clans Berlin unsicher gemacht haben. Und bei Im Angesicht des Verbrechens, da geht es noch um die russischen Banden, die Berlin unter sich aufteilen, so nach dem Motto Menschenhandel, Zigaretten verkaufen, Drogen und so weiter und so fort. Und Max Riemel spielt einen Polizisten, der zusammen mit seinem Kollegen, gespielt von Ronny Zerfeld, irgendwie einen Zufallserfolg landet und dadurch dann beim Landeskriminalamt für organisierte Kriminalität ermitteln darf. Also so ein bisschen aufgestiegen ist in der Ermittlerriege. Und ja, er hat eine Schwester, die ist mit einer der großen russischen Mafia-Größen in Berlin verheiratet und betreibt ein Restaurant. Und das ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt, wo sich die Herrschaften der Unterwelt immer treffen, um ihre Geschäfte auszuhandeln. Ja, und das Doofe ist halt, dass ihr Bruder versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Und naja, das ist, also ich habe die Serie damals sehr abgefeiert, fand die damals richtig, richtig gut.
War 2010, großer, als
genau,
sie richtig, rausgekommen ist, okay.
Genau, war damals auch ein großer Erfolg und habe jetzt gedacht, ey komm, da machen wir mal einen Rewatch, wollte die meiner Frau mal zeigen. Fand die grundsätzlich von der Story her auch wieder richtig gut, aber inszenatorisch habe ich dann doch gemerkt, da liegen tatsächlich Jahrzehnte zwischen. Also was da so an Kamerafahrten gemacht wird, wo man dann denkt, oh große Güte, das fandst du damals tatsächlich gut. Also heute kennt man das ja meistens hier, wenn so ein Geheim- oder LKA-Headquarter zu sehen ist, dann fliegt da ein Hubschrauber lang, der das Gebäude dann so irgendwie von oben abfilmt, so mit cooler, dumpfer Musik. Und da hast du dann einfach wirklich nur so eine triste graue Wand, da ist dann so ein großes Schild, LKA Berlin, und die Kamera zoomt ganz schnell drauf, so dieses, wow, ne, wir sind jetzt beim LKA, genau, wo man sich dann denkt, oh, sowas habt ihr damals als Establishing Shot genutzt? Okay, gut, wir sind jetzt beim LKA,
wow. Boah, dann lieber nichts machen, oder? Dann einfach stehen lassen, so.
Ja, ja,
Wand.
Und dann auch.
Fertig.
So teilweise dann so statt einem normalen Schnitt gibt's dann so eine weiße Aufblende und dann so Bumm, so ein Geräusch und du denkst dir, ja, warum jetzt? Was hat das zu sagen? Wirkt wie aus der Zeit gefallen. Und gestern haben wir uns die letzten Folgen, angeguckt und da gab's dann eine Folge, in der dann nochmal exzessiv so dieses ein Bild rauscht rein und dann kommt noch von oben ein Bild, so ein Splitscreen, wie man das so aus den Oceans-Filmen kennt. Ne, so dieses, ne, hier kommt eine Szene, im oberen Drittel kommt
die Szene reingerauscht. Das 24 auch so exzessiv gemacht hat.
Genau, richtig. Aber nur in dieser einen Folge, ne, und danach auch nicht wieder und davor auch nicht, wo ich dann dachte, Leute, was wollt ihr mir denn hier sagen? Aber abgesehen davon, ist es auf alle Fälle eine Serie, die mich, also für mich war es so eine Art Shakespeare'sche Erzählung, ne, weil es hat wirklich so alles, was so ein Shakespeare-Drama ausmacht. Ne? Zwei Böse, die sich gegen den Guten verbünden, ein Böser, der sich dann mit dem Guten verbündet, um es dem anderen Bösen zu zeigen, ein bisschen Liebe, ein bisschen Verrat und so weiter, das ist auf alle Fälle sehr gut und vor allem auch für heutige Zeiten auch in einem guten Erzähltempo. Also ne, 10 Folgen, jeweils 50 Minuten ungefähr. Und du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie langweilig ist. Also da hast du auf alle Fälle nicht so dieses deutsche Schema, dass jemand irgendwie 5 Minuten lang traurig aus dem Fenster guckt und nichts passiert, sondern da ist wirklich die ganze Zeit passiert irgendwas und wirklich alle Einstellungen bringen irgendwie die Handlung tatsächlich ein bisschen weiter. Also da geht echt nicht die Luft raus. Und von daher würde ich auch noch sagen, im Angesicht des Verbrechens in der ARD-Mediathek immer noch eine Empfehlung. Na, wenn man so ein bisschen sich darauf einlassen kann, dass es halt so den Look von vor 12 Jahren hat. Naja.
Den hätten wir ja auch noch gern.
Wie ist das nochmal bei diesen ARD-Mediatheken? Da ist es nur kurze Zeit drin, gell? Das heißt, du musst irgendwie runterladen mit irgendwelchen Programmen, oder?
Es ist, glaube ich, bei allen immer nur so eine gewisse Zeit drin, ne? Bei den Öffentlich-Rechtlichen, genau, richtig. Da steht dann meistens auch bei, wie lange es da noch verfügbar ist. Und ich habe mir dann angewöhnt, dass ich dann immer den Service mediathekdirekt.de nutze. Und da kannst du quasi alles dann runterladen. Ne? Alles im Browser, kriegst dann einfach einen Link zur HD-Datei und kannst sie dann runterspeichern.
Okay.
Mediathekdirekt, ein Wort.de. Das ist so mein.
Ich bin ja so faul. Ich bin so, das ist mir schon wieder zu viel. Also ich weiß, ich brauche so einen Streamingdienst, wo die Dinge sind und ich weiß, sie bleiben da auch und dann kann ich sie da gucken. So. Und hin und wieder mal eins, wenn es dann sagt, so läuft bald ab, dann schaue ich das halt auch mal. Aber also, wenn das dauerhaft so ist, dann setzt mich das irgendwie unter Stress. Also.
Gut, aber wenn das jetzt hier schon 10 Jahre alt ist, dann müsste das doch jetzt auch mal eine Zeit lang da drin bleiben, oder?
Also es ist ja auf alle Fälle, diesmal ist es vom WDR eingestellt und ich meine ja, dass das damals, glaube ich, eine RBB-Produktion gewesen ist, wenn sie in Berlin gedreht wurde. Und das ist, glaube ich, so eine Serie, die wird inzwischen häufiger mal auf den dritten Programmen dann wiederholt und ich kann mir vorstellen, dass sie dann entweder sehr häufig oder sogar vielleicht sogar konstant in der Mediathek ist. Aber hier steht auch nicht drin, doch hier, verfügbar bis 7.11.22. Vom 11.8. bis zum 7.11. Also verstehe ich auch nicht, weil das ja irgendwie nicht ein kompletter Monat oder komplette Monate sind, aber gut. bis zum 7.11. um 23.59 Uhr. Also wenigstens da sind sie sehr genau.
Okay.
Also durchaus
ja, ich hatte einmal so ein Programm auf dem Handy, wo ich dann so runterladen konnte aus der Mediathek. Und da habe ich dann diese eine Serie mit diesen Wikingern im modernen Norwegen.
Ah ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und da habe ich dann, glaube ich, 3 Folgen geschaut, hatte alle runtergeladen und dann habe ich sie irgendwie vergessen, sie weiterzuschauen, weil das ja ist dann halt auch, ich weiß auch nicht, das hat nicht den gleichen Reiz wie eine Streaming-Plattform für mich. Weiß auch nicht, warum. Komisch.
Ja, inzwischen kann man ja in den ARD-ZDF-Apps kann man ja auch dann Sachen offline verfügbar machen. Spannend wird es dann natürlich nur, was passiert denn dann jetzt hier Mitte November, wenn ich das runtergeladen habe? Ist es dann danach auch noch verfügbar, wenn es in der öffentlichen Mediathek dann auch gelöscht ist?
Wahrscheinlich
nicht. Das weiß ich nicht. Aber wir hatten das ja sogar mal
bei Netflix, wenn es weg ist.
Genau, wir hatten das ja mal rechtlich tatsächlich abklären lassen. Über Phil, der hat ja tatsächlich mal einen Anwalt gefragt, ob wir das denn machen dürfen, ob man das aus Mediatheken für sich selbst offline verfügbar machen kann und dann auch tatsächlich auf seiner Festplatte speichern, quasi über den November hinaus. Und da haben wir die Antwort gekriegt, ja, das darf man. Also für den persönlichen Gebrauch darfst du die Sachen aus der Mediathek runterladen und dann bis in alle Ewigkeit für den privaten Zweck dann.
Genau, du darfst es nicht groß weitergeben, du darfst es nicht wieder hochladen natürlich irgendwo hin.
Genau.
Und
also im Endeffekt wie eine Videokassette. Das war ja früher auch erlaubt.
Genau,
also
richtig.
Warum soll das jetzt nicht erlaubt sein, ja?
Ja. Darfst halt kein Kino anmieten und das Ganze dann öffentlich vorführen, aber das ja macht man wahrscheinlich eher selten.
Vor allen Dingen mit einer 12 Jahre alten ARD-Produktion, die schon auf dem Fernseher nicht mehr ganz so knusprig aussieht, dann vielleicht, eher nicht.
Genau.
Ja, also das hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Die anderen beiden bin ich dabei.
Okay.
Beim dritten, naja, aber das ist ja auch, also ich habe ja gar nicht so viel Zeit, die ganzen Serien zu gucken.
Genau. Bist mit den anderen beiden schon mal gut bedient.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Das bringt uns doch direkt zur nächsten Kapitelmarke. Jazzwitz der Woche. Apropos gut bedient. Der Christoph bedient uns jetzt mit einem Jazzwitz, über den er vorhin schon eine Viertelstunde gelacht hat ungefähr. Also ich möchte jetzt nicht den Druck erhöhen oder so, aber du hast ihn schon ein bisschen gefeiert.
Also, sagt ein Mann zum anderen, meine Frau spielt die ganze Zeit die beleidigte Leberwurst. Darauf der andere, hast du's gut, meine spielt Saxophon.
ja. Welches Instrument war es als erstes?
Nee, ist tatsächlich ein
Saxophonwitz. Ist mit Saxophonwitz. Auch da. Oh.
Ist tatsächlich ein Saxophonwitz.
Das ist ja wohl das Jazz in diesem Moment schlechthin.
Den schönen Fagottwitz habe ich auch irgendwo gesehen, aber Fagott passt halt auch gar nicht zu Jazz.
Wenn es sein muss, kannst du, glaube ich, auf jedem Instrument ein bisschen Jazz spielen, oder?
Ja. Stimmt, warum eigentlich nicht auf dem Fagott? Das ist, ja. Klingt auch trötig und nervig, also ja, passt.
Naja, also ich habe schon häufiger mal von Jazz-Trompetern gehört, wie Miles Davis oder Louis Armstrong, aber von einem Jazz-Fagottisten, ich weiß nicht, ich kenne keinen.
Ist eine Nische.
Ja. Ja. Hat alles seinen Markt.
Jazz-Fagottist.
Versuch das mal zu googeln, was da rauskommt. Jazz-Fagott.
Aber wisst ihr, welches Instrument Gott spielt?
Nee.
Der spielt Tuba. Vater unser im Himmel, der du bist im Himmel.
Oh.
Eieieiei.
Ja, hier. Daniel Smith ist ein Fagottist zwischen Jazz und Klassik.
Jazz-Fagottist. Es gibt nichts, was es nicht.
In der Jazz-Zeitung irgendwie 2007 im Mai wurde er porträtiert.
Ja. Hat im Fagottisten-Jazz eine Monopolstellung.
Schon das Wort Fagottist ist so super.
Also auf Englisch sollte man es besser nicht googeln, oder?
Das dachte ich mir auch gerade. Wie sagen die eigentlich zum Fagott? Heißt es da auch Faggot? Ich weiß es gar nicht.
Es gibt auf Wikipedia eine Liste der Fagottisten. Die ist aber nicht sehr lang.
Ach so, alle Fagottisten sind auf Wikipedia.
Fagott heißt Bassoon.
Bassoon.
Okay. Bassoon. Völlig anders. Interessant. Ja, live googeln im Sneakpot. Ihr seid dabei.
Ja.
Haben wir denn noch ein Thema, Stefan?
Ja, ich habe vor 2 Wochen oder so erzählt, dass ich mir Solarpaneele bestellt habe. Oder vielleicht ist es auch schon 4 Wochen her, ich weiß nicht mehr. Und die sind jetzt am letzten Freitag abholbereit gewesen in Griesheim bei Darmstadt, was ja bei uns irgendwie 25 Minuten weg ist. Fast um die Ecke sozusagen. Und ja, jetzt sind sie auf dem Dach und ich habe seit Samstag schon irgendwie 3,5 Kilowattstunden produziert. Also ich möchte sagen, wow. Am Limit.
Gratulation.
Ja, ich weiß, das macht ihr in einer halben Stunde. Aber das Coole war, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, also du fährst dahin, hast einen Abholzeitraum von 10 Minuten, so um 9.30 Uhr und um 9.40 Uhr fährst du wieder. Wir waren um 9.30 Uhr da und wir waren um 9.36 Uhr wieder weg. Also das war super organisiert, das macht irgendwie ein Paar mit ihrem Vater oder ich, also keine Ahnung, irgendwie so ganz, ganz klein, familienmäßig. Ja, hier, nehmt euch mal 2 von den Paneelen, legt die ins Auto und dann kriegt er wie viel Kabel? 15 Meter Kabel, okay, das und den Microcontroller, so ein Transformator. Ist das ein Transformator? Irgend sowas. Der jedenfalls aus dem Sonnenlicht dann quasi.
Wechselrichter.
Das Wechselrichter, genau. Der das so macht, dass man das dann nutzen kann. Ja, und dann haben wir das noch gekriegt, haben es ins Auto eingeladen und sind wieder nach Hause gefahren, haben das dann ausgeladen. Und ja, dann habe ich das auf unseren Carport montiert. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt auf den Carport schrauben will, also quasi durch die Decke, die wie heißt das denn, was da oben drauf liegt, Bitumen oder sowas?
Ja, genau so heißt es. Bitumenbahn.
Bitumenbahn.
Dachpappe.
Da wollte ich halt nicht durchbohren, weil ich mir dachte, das könnte irgendwie schief gehen oder nach hinten losgehen, wenn ich das dann wieder nicht machen. Richtig abgedichtet kriege oder sonst irgendwas. Also habe ich mir...
Wenn die Schraube drin ist, ist dicht.
Ja, genau. Aber wenn dann der Wind ein bisschen zieht und dann rüttelt es doch ein bisschen hin und her und keine Ahnung. Also habe ich mir Rasenkantensteine gekauft für 3 Euro im Baumarkt. Die geschmeidige 36 Kilo wiegen und hab die dann da hochgewuchtet.
Das heißt, das ist jetzt gar nicht befestigt auf dem Dach, oder was? Es liegt nur auf dem Dach?
Es ist auf jeweils, also jede von den Paneelen ist auf zwei von diesen Steinen geschraubt. Also
die Steine sind nicht befestigt.
Die sind nicht befestigt.
Also theoretisch könnten wir es hochheben.
Ja, aber es sind halt dann 70 Kilo. Plus die Paneele.
Okay, und hast du keine Angst, dass bei Sturm irgendwie, aber ihr seid so geschützt von anderen Häusern, dass das nicht passieren kann, oder?
Ja, also da müsste quasi von unserer Hauswand aus, die 50 Zentimeter entfernt ist, es dann unter die Solarpaneele wehen. Und also ja, wenn es das schafft, dann ist so. Ich habe nur überlegt, ob ich noch irgendwie so ein Kett oder
dann wahrscheinlich das ganze Dach weg.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir überlegt, ob ich so eine Kette oder so ein Stahlseil noch an die Paneele machen soll und das nochmal irgendwo anders festschrauben soll, falls sich da was bewegt, aber ich glaube nicht. Also ich habe eher Angst, dass der Carport das nicht aushält und der irgendwann runterkommt. Und irgendwie das Auto parkt drin, man bereitet sich auf die Urlaubsfahrt vor und dann liegt der so ein Rasenkantenstein auf dem Auto. Das wäre auch scheiße.
Ja, stimmt. Gut.
Ja. Ja, und das Coole bei den Dingern ist ja, dass du quasi diesen, oh Andi, hilf mir, wie heißt das Ding?
Wechselrichter.
Den Wechselrichter, da kommt ein Stromkabel raus mit einem Schokostecker und das steckst du dir in die Wand. Fertig. Also in die Steckdose. Und dann produzierst du Strom und da der ein bisschen mehr, was bringt er, Volt, als das, was auf dem Netz ist. Wird zuerst der verbraucht und dann das, was im Netz ist.
Ach, sehr interessant.
Ja.
Okay.
Und
das heißt, du hast dann praktisch einen Konkurrenzstrom-Anbieter.
Genau.
Ja. Der dann, okay.
Mein Dach. Interessant. Ja. Und genau, dieses Anmeldegedöns habe ich jetzt schon angestoßen. Das dauert halt so ein bisschen, aber so lange kannst du ja schon mal produzieren und weiß ich nicht, wenn ich da irgendwie, 10 Watt einspeichere. Also hier laufen ja eh, also, weißt du, hast einen Router und dann hier steht noch ein Raspberry Pi und dann noch das und das und das.
Achso, ja, kannst eh so du damit auch einspeisen oder was?
Es ist ja im Netz. Und wenn ich im Netz, also bei mir mehr habe als draußen ist, dann fließt es ja wieder raus.
Ah, okay.
Ja, und mein Zähler kann nicht rückwärts laufen und deswegen ist es egal.
Aber brauchst du denn nicht einen anderen Zähler?
Der ist schon so ein Zähler drin, der nicht rückwärts laufen kann.
Ah, okay.
Ja, so ganz modern, weißt du, in unserem uralten Haus. Das sind die wenigen.
Ja.
So, weil da ist so ein Rädchen drauf gezeichnet, was eben zeigt, dass er nicht rückwärts laufen kann. Das hatte ich schon mal direkt am Anfang geguckt.
Und das heißt, du kannst dann doch nicht einspeisen, oder was?
Ja, ich speise ein, aber
oder
ich krieg
was bedeutet das? Ja, okay. Und warum musst du es dann anmelden, wenn du denen einfach nur Einspeisung schenkst?
Weil das so geregelt ist in Deutschland. Ich habe das jetzt nicht groß nachgefragt, ganz ehrlich.
Hier geht nichts ohne Formulare. So irgendwo brauchst du den Stempel.
Ja, hier, ich schenke euch was. Nee, Moment. Erst diese ganzen Formulare ausfüllen. Dann
so einfach geht das nicht.
Aber ich muss halt keine Steuererklärung hier, und den ganzen Quatsch machen, den ihr ja wahrscheinlich beide da machen müsst.
Ja, genau. Nein, ja, oh Gott,
muss ich nicht.
Deswegen ist unsere Steuererklärung noch nicht fertig. Ah, das sollten wir vielleicht auch langsamer machen. Ja. Das ist absurd, oder? Hier, ich schenke euch ganz wenig. Es fällt überhaupt nicht auf. Und ihr müsst auch nichts mehr dafür geben. Aber ja, ich muss dafür irgendwelche Formulare ausfüllen. Etwas, was wir unbedingt den
Gaul
braucht,
man doch ins Maul.
Ja, genau. So, ihr wollt unbedingt Strom haben, ihr braucht es ganz dringend und ich schenke euch welchen.
Hm. Ja. Ja, aber ich gucke irgendwie alle Viertelstunde, hast du wahrscheinlich am Anfang auch gemacht, drauf, wie viel es jetzt einspeist und wie viel da und oh Gott, 33, wieso denn nur 33 Watt, was ist denn jetzt? Läufst du nach draußen, guckst so, ah oh shit, die sind
alles
so niedrig,
bedeckt.
Das Haus nebenan ist wieder verdeckt. Oh. Okay, geht nur im Sommer, also im Sommer kann man da glaube ich an der Stelle richtig gut produzieren, im Winter wird das, naja, also.
Überschaubar.
Ja, aber auch da, weißt du, wenn ich eine Kilowattstunde am Tag produziert kriege, an schönen Tagen und eine halbe an schlechten, ist mir das auch egal, also. Es ist immerhin ein bisschen was, was man produziert und dann selbst verbraucht.
Ja, und man wird da aufmerksam, was das Wetter angeht. Oder was die Beleuchtung angeht. Also es ist schon so die Wolke schiebt sich zur Seite, die Sonne blitzt hervor und ich schalte die Waschmaschine an oder die Spülmaschine oder die Ladung fürs Auto. Das ist so schon so ein Automatismus. So, okay, welches Gerät kann ich gerade anschalten?
Wo kann ich Strom verbrauchen?
Ja, genau.
Siehst du eigentlich auch deinen Verbrauch bei euch? Oder siehst du auch nur, was du produzierst?
Ich sehe, was ich produziere und ich sehe, ob es reicht. Also ob Strom rausfließt oder reinfließt
ins Haus. Mhm. Und Andi, du hast doch jetzt, die Platten sind da?
Ach. Oder? Man möge es mir bitte sehr hoch anrechnen, dass ich hier mehrfach das Wort Wechselrichter erwähnt habe, auf den ich jetzt schon seit Monaten warte. Weil die Paneele sind auf dem Dach.
Oh nein, es tut mir leid.
Das Einzige, was fehlt, das ist der Wechselrichter. Also ne, eigentlich hieß es, im August wird das Ganze aufgebaut, dann hat sich das verzögert auf September und im September hieß es dann, ja, also die Paneele, die können wir Ihnen dann zwar aufs Dach machen, aber einen Wechselrichter haben wir noch nicht. Das könnte dann jetzt Mitte November dann passieren, hoffentlich. Nein. Ja,
wenn keine
aber ich
Sonne
bin ja
mehr rein, danke
geduldsam.
Schön.
Ja. Also ich hatte eh damit gerechnet, weil ich dachte, okay, bei anderen, wo ich angefragt habe, da hieß es immer ein halbes Jahr Wartezeit. Da dachte ich dann, okay, dieses Jahr kommst du sowieso in die dunkle Jahreszeit und wirst da nicht viel von haben und kriegst die Anlage dann wahrscheinlich gerade passend zur dunklen Jahreszeit. Aber ist dann halt so. Aber ich bin ja geduldsam.
Drauf ist drauf.
Ja, irgendwann kommt's dann.
Ja, aber weil du eben gesagt hast, nicht anmelden. Du hast doch auch so eine große wie der Christoph, oder hast du was klar
genau, ist. Genau, richtig. Also unsere wird auch 8,7 Kilowatt Peak sein, aber ich wollte nichts mit dem Finanzamt zu tun haben. Also ich habe unseren Finanzsteuerberater gefragt und der hat mir geraten, das Ganze doch am besten sein zu lassen. Weil so der einzige Vorteil, den ich mal so im Blick hatte, ist, ja, wenn man diese eine Regelung macht, dann kann man sich halt die Mehrwertsteuer vom Kauf halt wiederholen. Das sind ja dann bei Investoren über 20.000 Euro doch ein paar Euro, wo ich dann dachte, ja. Nur dann sagte der mir, das ist eigentlich grundsätzlich so, aber Sie müssen dran denken, Sie können sich auch nicht alles wiederholen. Beispielsweise das Geld für den Speicher, der verbaut wird, das kriegen Sie nicht, weil damit produzieren Sie ja nur Strom, den Sie selber verbrauchen. Das heißt, den können Sie ja nicht mit einbringen von wegen, hier, ich bin jetzt ein Energieanbieter und produziere fürs öffentliche Netz. Ne? Das geht dann wirklich nur mit den Solarpanels. Und ne, weil ich den Stromspeicher nur selber nutze, könnte ich die Kosten für den oder die Mehrwertsteuer für den schon mir gar nicht anrechnen lassen. Naja, und dann hat man natürlich das Problem, dass immer diese Voranmeldung machen muss und den ganzen Kram hier mit Steuer. Und da hat er gesagt, hier, wenn Sie es ganz einfach haben wollen, dann sagen Sie doch einfach, ich bin Kleinunternehmer. Ich gebe da nichts drauf, dann brauchen Sie keine Unternehmen- oder Umsatzsteuer bezahlen. Und dann kann man sich noch von der Einkommensteuer befreien lassen oder eine Vereinfachungsregelung anwenden. Das heißt, ich habe mit dem Finanzamt gar nichts mehr zu tun. Und als ich dann beim Finanzamt angerufen habe und gesagt habe, ich möchte das so machen, waren die sehr freudig, haben gesagt, oh, das ist ja schön, dann haben wir mit Ihnen ja gar nichts mehr zu tun. Und ich dachte mir, ja, der finde ich eigentlich auch ganz gut. Also kann sein, dass ich da jetzt vielleicht nicht hundertprozentig genau das rauskriege, was ich denn vielleicht rauskriegen würde, wenn ich den ganzen Steuerkram mache. Aber ich weiß, ich habe weniger Aufwand, weniger Zettelkram, muss mich da um nichts kümmern und bin aus der Sache fein raus.
Ja, das hat schon auch was. Ja.
Das heißt, du kriegst jetzt Vergütung, wenn du einspeist, oder kriegst du dann nichts?
Vergütung kriege ich auch. Aber ich weiß nicht, wie das dann steuerlich berechnet wird. Da lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Ich vertraue jetzt einfach auf das, was mein Steuerberater gesagt hat. Hat mir das auch so durchgelesen, dass das halt so Vorteile hat, von wegen, kriegt man vielleicht nicht ganz so viel Geld raus, aber dafür hat man den ganzen Formularaufwand nicht. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenig Aufwand will ich haben, dann machen wir es doch einfach so.
Das heißt, du kannst das den Erwerb nicht absetzen, oder was?
Genau, richtig. Also ich muss die Mehrwertsteuer dann auch komplett bezahlen.
Verstehe.
Aber ich habe ja mir auch im gleichen Zuge dann auch gedacht, ich bestelle mir mal ein Elektroauto, das dann ja irgendwann Mitte nächsten Jahres hoffentlich kommt. Na, und das heißt ja immer, so eine Anlage amortisiert sich immer dann, wenn man möglichst viel Strom selber verbraucht, weil diese 8,2 Cent, die man Einspeisevergütung kriegt, damit machst du halt kein großes Geld. Das bringt nicht viel bei der Amortisation.
Boah, 8 Cent, das ist ja krass.
Ja,
ich krieg noch 12 und empfinde das schon als wenig.
Also vor allem, ich gucke ja auch eigentlich häufiger so bei so ganzen Vergleichsportalen, was es denn so für Stromtarife gibt. Und momentan kriegst du, glaube ich, keinen einzigen Tarif, wo du Kilowattstunde unter 60 Cent kriegst. Und dann denke ich mir, okay, ich gebe euch die für 8 Cent und ihr verkauft mir die dann abends zurück für 60 Cent. Das ist ja auch nie irgendwie so richtig. Ja, deswegen habe ich dann... habe ich dann doch mich schweren Herzens für den Speicher entschieden, denn eigentlich hat mein Auto, das ich mir rausgesucht habe, bidirektionales Laden. Das heißt also, rein von der technischen Seite könnte ich das, ein Kia EV6.
Ah, okay.
Auto des Jahres. Kleinen ja, Traum erfüllt.
Das, ich meine, bidirektionales Laden, das ist natürlich die direkte Zukunft, gell?
Ja.
Also das ist eigentlich das, was man haben will.
Also bei den ganzen YouTube-Vorstellungen von dem Auto, da siehst du immer die ganzen YouTuber, wie sie mit dem Auto irgendwo auf der Wiese stehen und dann hinten an dem Strom-Einfüllstutzen dann so einen Adapter dran haben und daran dann eine Kaffeemaschine oder eine Espressomaschine dran haben und dann immer ganz begeistert sind, ich kann mit meinem Auto Kaffee kochen, ole ole. Ja, wo ich mir aber denke, ja, eigentlich kannst du damit sogar dein ganzes Haus versorgen, ne? Weil du hast irgendwie 3,6 Kilowatt und kannst damit theoretisch so über einen Abend, wenn du jetzt nicht gerade hier gleichzeitig einen Föhn und einen Trockner und eine Waschmaschine hast, eigentlich deinen kompletten Hausstrom aus dem Autoakku bedienen. Und das wäre natürlich super, weil der Autoakku ist 12-mal so groß wie der Stromspeicher, den wir jetzt gekauft haben. Aber man weiß halt nicht, ob es denn irgendwann mal erlaubt wird. Ne? Ob die Autohersteller sagen, okay, ihr könnt den Akku von eurem Auto auch dafür nutzen, abends euren Hausstrom dann zu befeuern. Das war mir ein bisschen zu unsicher.
Ja, klar, das ist dann natürlich erhöhst du die Anzahl der Zyklen dadurch. Also wenn du jeden Abend
genau
das wieder abzapfst, weißt du, dann fährst du morgens irgendwo hin, lädst dann auf, dann kommst du wieder, dann lädst du weiter, dann nimmst du den Strom wieder aus dem Auto raus.
Genau.
Und das ist ja, gerade bei den Batterien ist doch die Anzahl der Ladezyklen das Beschränkende, oder? Wenn ich das richtig weiß.
Zum einen das, aber ich habe euch ja auch in den Kommentaren mal diesen einen YouTube-Kanal da empfohlen, Gewaltig Nachhaltig. Der macht also ganz viel zum Thema Erneuerbare mit Solar und auch mit Elektroauto. Der hat mal so eine Beispielrechnung gemacht und der hat festgestellt, ne, so die Garantie, die du für so einen Autoakku kriegst, ist glaube ich 8 Jahre und reicht dann für 400.000 Kilometer. Und das, was du da an Haushaltsstrom machen würdest, das wären ungefähr auf die 8 Jahre 100.000 oder nicht mal 100.000 Kilometer. Vor allem der Haushaltsstrom, den du verbrauchst, den verbrauchst du ja wesentlich langsamer, als wenn du mit deinem Elektroauto fährst. Ne? Also das heißt, stimmt, also, da wird der Akku letztlich geschont, weil er langsam be- und entladen wird, quasi.
Ja.
Ne? Also wenn du dein Haus abends hier einen WLAN-Router plus so ein bisschen Licht und Fernsehen hast, dann zieht das weniger Strom, als wenn du das Auto bei Tempo 180 auf der Autobahn ordentlich durch die
Gegend. Ja, gut, das ist dann noch was anderes.
180. Also, es entzieht dem Akku Strom, aber wesentlich besser, als wenn du Vollgas gibst, sage ich mal. Also von daher ist es auch nicht so dieses Argument, dass damit dann der Akku in die Binsen geht, sondern es ist eigentlich eine schonende Entladung. Wesentlich schonender, als wenn du das Auto fährst.
Okay. So, jetzt habe ich endlich nochmal den Menschen angeklickt. Das wollte ich mir doch nochmal genau angucken. Menschen. Den der Andi verlinkt hatte in dem Kommentar zur Folge I Came By.
Genau.
Ja. Da hat er doch gesagt.
Und der hat auch wirklich hier über diese Änderungen bei den erneuerbaren Energien, bei der Einspeisevergütung immer ganz, ganz viel gemacht, hat gesagt, ja, momentan ist es im Bundestag passiert, jetzt muss noch der Olaf Scholz da unterschreiben und der Bundespräsident und, ne, und das hat dann die und die Auswirkungen. Also er erklärt das immer sehr gut und sehr aktuell und wuselt sich da wirklich durch Gesetzestexte durch und sucht da die wichtigen Sachen raus, die für viele interessant sind, die sich da mit PV-Anlagen oder E-Mobilität ein bisschen was drauf schaffen wollen, und den kann ich echt empfehlen. Der macht das ganz gut.
Okay. Ja, habe ich angeklickt, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielleicht da kann man doch was lernen. Christoph, du hattest gesagt, dass du eventuell nochmal mit jemandem sprechen wolltest, ob man deine Anlage jetzt quasi aufmachen kann, dass die auch die 10 kW liefern kann.
Hattest du da schon? Ja, habe ich aber noch nicht gemacht. Nee, ich muss mir auch mal einen Urologentermin machen und was man so macht und immer so vor sich her schiebt. Ja, wir kommen jetzt ins Alter, gell? Das muss man auch mal machen.
Da bist du bei mir richtig.
Genau. Ja. Ja, nee, habe ich noch nicht gemacht. Und wie gesagt, ich habe auch meine Steuererklärung noch nicht fertig. Ich glaube, das ist jetzt das Erste, was ich machen werde, weil das ist ziemlich
dringend. Langsam Zeit.
Ich glaube, das Ende des Monats müssen wir das gemacht haben. Also. Ich glaube, wir haben glaube ich, 3 Teile unserer Steuererklärung haben wir gemacht, aber ich glaube, gerade das mit der PV-Anlage, das haben wir noch nicht gemacht. Naja, kriegen wir auch noch hin.
Okay.
Ja, weil die Theresa hat doch so eine Anstellung und freiberuflich und bin nur angestellt und dann kommt noch die PV-Anlage und ja, deswegen
ist
lauter klein, klein. Ja, ja.
Ja.
Ich hätte noch einen kleinen Tipp zum Thema E-Mobilität.
Ja.
Mhm. Gerade wo es um Steuer geht, fällt mir ein, dass wir unsere Steuer erst nächstes Jahr für 2021 machen müssen, weil meine Frau ein Geschäftskonto hat und das alles darüber läuft. Und es gibt ja die Wallbox-Förderung für Privatpersonen, gibt's die nicht mehr. Stellt sich raus, es gibt noch ein KfW-Förderprogramm für Wallboxen für ja Selbstständige, beziehungsweise halt für, ne, Leute, die ein Gewerbe haben. Das heißt, ne, holst dir einen Gewerbeschein und kriegst dann 900 € Förderung für deine Wallbox. Also wer noch eine Wallbox haben will und da irgendwie eine Förderung haben will, ich glaube, das rechnet sich. Ne? Ein Gewerbeschein kostet nicht so viel und dann kriegst du 900 € und kannst dann eine Wallbox-Förderung in Anspruch nehmen. Oh. Also hintenrum ins Auge. Kleiner Verbrauchertipp.
Heute alles dabei.
Genau.
Christoph, habt ihr mittlerweile eine Wallbox oder hast du
Ja.
Das 16 Ampere Kabel aus dem Keller.
Du willst jetzt in dem wunden Punkt noch ein bisschen.
Nein, ich will gar nicht. Nein.
Weil wir hatten das beantragt, diese Dings, hatten wir auch bewilligt bekommen. Dann haben wir uns die Wallbox dran machen lassen. Das war ziemlich schwierig, da im Dings zu bleiben. So, ja, war halt, die Lieferzeiten waren ziemlich mörderisch. Und dann waren wir letztes Jahr an Silvester beim Bob und so am Neujahrsmorgen sagt der Bob zu mir so, ja, wie ist das eigentlich? Habt ihr jetzt eine Wallbox? Ich so, ja, wir haben eine Wallbox. Ach, da müssen wir mal die Dings machen, diese Dings einreichen. Das wird jetzt wohl auch dringend. Und ich komme nach Hause, gucke, einen Tag abgelaufen.
Oh, nein! Oh Gott. Scheiße!
So ist das, wenn man so Sachen vor sich her schiebt. Ja, 900 Euro, Kaching. Ja, sehr ärgerlich. Aber gut, so ist das halt.
Das kenne ich mit der BAFA-Förderung. Warum nicht ab Bestellung, sondern erst ab Zulassung, verdammt.
Ja, genau. So furchtbar.
Ach so.
Ja, man hat dann die Wallbox da hängen und denkt sich, oh ja, jetzt passt alles. Und das andere, das mache ich auch nochmal irgendwann. Ja, und dann, ja. Ruckzuck ist ein Jahr vergangen und man hat nichts getan. Und, naja.
Ja. Dein Auto kriegst du auch nicht mehr gefördert, oder? Nee.
Doch, aber nicht mehr mit den 6.000 Euro, die es jetzt gibt, sondern ich glaube, dann gibt es nur noch 4.500 Euro.
Oh, wow. Ich habe 10 gekriegt damals. Boah. Krass, gell? Ja. Wie ist denn das? Kennst du dich aus mit Elektroautos oder was?
Nee, gar nicht. Also ich habe mir zu meinem Auto ganz, ganz ungefähr alle YouTube-Videos angeguckt, die es zu dem Auto gibt, aber ansonsten, naja, so ein bisschen was zum Thema
Probe Elektroauto. Probe gefahren bist du den schon mal, oder?
Nö, auch nicht.
Nicht?
Nicht, nee.
So gut.
Ja, ich habe mir einfach ganz fatalistisch gedacht, ey komm, ich bin noch mit jedem Auto irgendwie klargekommen und ne, ich fahre jetzt ein Auto mit 60 PS und der hat dann später 229, also die Chance, dass der mir nicht gefallen wird, ist glaube ich relativ klein.
Wird schon gehen, ja.
Ja, also ich mach's mir da schon bequem drin, kein Thema.
Ich dachte, du kannst mir jetzt hier Empfehlungen geben für mein nächstes Elektroauto, aber naja.
Ja, also ne, was ich so höre, sind von dem tatsächlich auch so alle sehr, sehr angetan und sagen, das ist so der Konkurrent für den Tesla, ne, weil er wirklich 500 Kilometer Reichweite hat. Ja, und viele Assistenzsysteme, sehr schnelle Ladeleistung. Der kostet, ich glaube, die Standardversion kostet 45.000.
Okay.
Ohne Extras. Mhm. Und was er hat, ist halt hier schnelles Laden mit 250 Watt. Lass mich nicht lügen. Auf alle Fälle von 10% auf 80% in 18 Minuten.
Wow.
Schon krass.
Unter besten Bedingungen.
Wenn die Gegenseite es
liegt. Vor allem bei so einem dicken Akku.
Ja.
Das ist echt krass. Ja.
Und da ich sowieso nicht so viel Fernstrecke fahre, ne, also das war ja so mein großer Traum. Ich habe mich an früher erinnert, damals zu Abi-Zeiten, konnte man gerade den Führerschein gekriegt, konnte man sich dann immer freitags vom Papa das Auto ausleihen, vollgetankt und ihm dann Sonntag wieder leer gefahren auf den Parkplatz stellen und ich dachte mir, oh, da willst du wieder hin. Ne, so einfach Gedanken verloren durch die Gegend cruisen, einfach die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen und ne, beim Benzinpreisen ist das nicht drin und dachte ich mir, ey, bau dir eine Solaranlage aufs Dach und dann betreib damit dein E-Auto. Das Beste, was du machen kannst. Kostenlos durch die Gegend fahren.
Und genau aus diesem Grund, Stefan, um auf deine Frage zurückzukommen, nutze ich immer noch in der Regel mein Langsamladekabel, also nicht die Wallbox. Die Wallbox benutze ich nur, wenn ich mal schnell das Auto vollpumpen muss, damit eben die PV-Anlage nachkommt. Also meistens nehme ich tatsächlich dieses Ding, was am Starkstromanschluss hängt.
Und da kommt nur so viel raus, wie über das Dach reinkommt quasi.
Ja,
wie viel kommt da raus?
Ich weiß es überhaupt nicht. Also da ist es so, dass das... Nee, so viel kommt da nicht raus. Gottes Willen. Okay. nee, viel weniger. Also da kommt der Akku lädt pro Stunde etwa 10%. Und mein Akku hat ja nur 200 Kilometer Reichweite. Also es ist wirklich wenig, was daraus kommt. Aber wenn es dann den ganzen Tag dranhängt, ist es halt auch voll, gell? Also... Und meistens will man es ja nicht ganz voll haben. Das ist ja unser Kurzstreckenauto, ist ja ein Twingo. Und da reicht es, wenn der 50% hat oder so.
Kommt man überall hin, wo es sein muss, gell?
Ja, genau.
Schon gut.
Ja, aber ich überlege momentan so mit weiteres Elektroauto mit höherer Reichweite, so jenseits der 300 Kilometer.
Dafür den
nicht viel dafür ausgeben. Ja, mal gucken. Vielleicht, ja. Mittelfristig auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, wenn die beide übers Dach irgendwie noch geladen kriegst. Also so viel, dass du dass ja, es gut nutzen kannst. Ja, weil wenn du, wenn du übers Stromnetz dann wieder nachkaufen musst, dann ist halt dieser schöne Vorteil weg.
Ja, aber auch das ist noch billiger als Sprit, gell?
Erdgas geht noch.
Stimmt, ja, habe ich auch gesehen. Erdgas geht noch. Komisch war eigentlich, gell?
Ja. Ja gut, aber das Erdgas, also was wir hier kaufen, zumindest im Umkreis, ist alles aus der, nicht Müllverbrennung, aber doch aus so einer Kompostanlage.
Ja, wir haben auch, ich glaube, wir hatten 50% Bio bei der Tankstelle, wo wir immer getankt haben.
Ja, wir haben da irgendwo so ein Stadtwerke Tankstelle, wo du halt wirklich so über so einen riesigen Busparkplatz fahren musst und dann hinten rum und um drei Gebäude rum. Und da können dann halt irgendwie entweder die Elektroautos parken, nicht die Elektro, die Erdgasautos tanken oder die Erdgasbusse. Und dann stehe ich da mit meinem Kleinen ab und vorne steht ein Bus und tankt auch gerade mal voll. Cool. Ja, aber das ist, also die ist echt gut und das kommt wohl irgendwo aus so einer Biogasanlage.
Mhm.
Genau. Der Andi war im Urlaub, ist zwar ein bisschen her, aber in den letzten Wochen sind die Videos vom Urlaub erschienen in deinem YouTube-Kanal. Ja.
Genau. Nordfriesland.
Ja. Nordfriesland erkundet. War unterwegs. Genau. Ja.
Ja, und auch mehrfach in Dänemark. Also habe ich mich ein bisschen verfahren und bin dann irgendwie zweimal am Tag nach Dänemark gefahren.
Ja, das ist mal lustig, wenn dann so, ich bin hier, wo soll ich denn jetzt hin?
Ja. Erstmal so, das erste Mal mit dem Fahrrad über eine Landesgrenze rüberfahren, wie wird denn das? Und dann fährst du da und dann merkst du, ja, einfach die Landstraße lang. Das Einzige, was du merkst, ist, dass irgendwie der Radweg, die Qualität besser wird, aber ansonsten ist da nicht viel. Ne? Eine kleine Dänemark-Flagge, ein bisschen Europasterne hier und das war's dann. Ja, sehr unspektakulär, aber trotzdem.
Ist ja mittlerweile hier überall so. Das ist ja schon schön, wenn man ins europäische Ausland fährt, zumindestens.
Das ist mal einfach. Ja, denkt man sich dann auch, wie geil das eigentlich ist, ne, dass man das machen kann.
Ja,
ja. Ja, Schengen ist schon super. Ich war die Woche an der österreichischen Grenze und da ist wieder eine Grenze aufgebaut, weil da halt irgendwie seit 2015 haben sie da wieder eine Grenze hingebaut. Aber das Absurde ist, dass die Deutschen praktisch das Land, also den Landbereich, wo, oder den, wie nennt man das?
Niemandsland?
Das Niemandsland, wo ihr Häuschen stand, ja, ihr Pförtnerhäuschen da, das haben sie halt an die Österreicher verkauft vor Jahrzehnten. Das heißt, da können sie nicht wieder eine Grenze aufbauen. Das heißt, sie haben da keinen Platz. Und jetzt haben sie die Grenze halt ein bisschen weiter ins Inland gebaut, aber so richtig mit Grenzhäuschen und mehrere Spuren und so, also wie man es kennt von früher. Das Problem ist halt, dass es jetzt zwischen zwei deutschen Ausfahrten ist. Und ich wohnte bei der Ausfahrt, die letzte ist vor Österreich. Und wenn ich dann halt zurück nach Passau gefahren bin, fährt man halt immer durch die Grenze. Das ist total skurril.
Das ist ja echt.
Ich war nicht im Ausland, musst aber jeden Morgen, oder je nachdem, wie oft du halt da nach Passau fährst, musst du über die Grenze. Also, es war total seltsam.
Und haben die da auch kontrolliert?
Da habe ich mir auch gedacht, ja, richtig, die stehen da mit Maschinenpistole.
What?
Das war krass. Also, richtig ernsthaft meinen die es. Ja, ja. Und habe ich auch gedacht, das war irgendwie cooler nach Frankreich rüber im Sommerurlaub. Aber ja, gut,
merkt man ja gar
Frankreich,
nichts.
Genau, ist halt keine Balkanroute, ne? Das ist.
Ja.
Das ist halt der Hintergrund.
Ja, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte nochmal auf das Video Ja, insbesondere hat mich das Video mit, wo es deine Gattin so zerlegt hat.
Ja.
Das war echt, hat die noch irgendwie, Spätfolgen klingt jetzt so gemein, aber noch Probleme deswegen, oder?
Ja, die hat letzte Woche quasi erst ihre Orthese abgekriegt, ist seitdem endlich wieder ohne Krücken unterwegs, nach 6 Wochen nach dem Unfall, und humpelt sich jetzt hier so mehr schlecht als recht durch die Gegend und hat immer noch Schmerzen.
Ach, ey.
Die hat's ordentlich mitgenommen. Schöne Grüße übrigens von ihr, sie hört auch immer als passiver Hörer dann bei mir mit, wenn ich dann irgendwo mal sitze und rumdaddel, dann habe ich den Lautsprecher an, sie sitzt dann daneben.
Ich dachte jetzt schon, wir hätten endlich mal einen Beweis für eine Hörerin. Ah nee, neulich hat uns eine geschrieben. Vielen Dank übrigens, Kirsten. Ich habe vergessen zurückzuschreiben, glaube ich. Schöne Grüße von hier. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, relativ wenig Hörerinnen. Deswegen wäre das jetzt schön gewesen, von noch einer zu hören. Aber sie ist nur eine
passive Hörerin.
Ich fand auch deine Geschichte mit der Gebetsruf-App sehr schön.
Es hat irgendjemand getwittert neulich.
Ja, das hast du beim Daniel erzählt. Im Spätfilm hast du da auch nochmal drüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Und irgendjemand, da hat es jemand getwittert vor ein paar Tagen. Ja. Ja, aber krass, dass die, vor allem die ist ja, genau, die ist gestürzt, aber dann noch bis nach Hause gefahren und dann ist ins Krankenhaus gegangen.
Genau, richtig, die ist krass, gestürzt, ne, weil ein LKW Staub aufgewirbelt hat, der auf der Straße war, so eine Baustellensituation, sie konnte nicht mehr gucken, ist von der Fahrbahn abgekommen, beide Füße stark lädiert, sie meinte, das wäre ein Bänderriss, und dann, ja, unser Glück war, dass sie ein E-Bike hat, und da kannst du natürlich dann ordentlich Motor zuschalten.
Ja, das ist gut.
Weil sie dachte, ne, es wäre ein Bänderriss, okay, ich werde schon irgendwie schaffen, 10 Kilometer bis zur nach Hause, und ja, dann stellte sich raus, ja, das ist eine Fraktur. Ja, gut. Respekt.
Krass.
Oh. Ne, also, Frauen sind manchmal schmerzunempfindlicher als wir, ne? Kennen ja unser Männergeweine, also Frauen sind da härter im Nehmen.
Ich glaube, das letzte Mal, als ich vom Rad geflogen bin, also das war nicht schlimm, da habe ich euren Podcast gehört.
Ach, guck.
Zum 10-Jährigen, glaube ich sogar, und wollte ein Foto machen und habe die Kurve nicht gekriegt und bin dann abgesprungen noch so, aber halt mit dem Rennrad ins Feld reingefahren.
Oh, wei.
Also nicht richtig gestürzt, aber schon, ich lag am Schluss im Feld. Und muss das Handy suchen und das Fahrrad sieht man gut, und ja, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich abgegangen bin.
Wolltest du einen Wiss-Wip machen, ja?
Ja, genau.
Ein, was ich sehe, wenn ich Podcast höre.
Ich habe dann noch eins gemacht, halt mit dem Fahrrad im Matsch, also im Feld liegend, und irgendwie so ein Kommentar drüber, ja, deswegen soll man nicht.
Hilfe, Hilfe.
Nee, mir ist ja absolut gar nichts passiert, also es war schon noch relativ, aber wenn du so auf die Kurve zufährst, denkst du so, oh shit, das wird knapp. Und ich habe nur eine Hand, weil die andere Hand natürlich am Handy ist. Und dann, boah, kriegst du die Kurve nicht und fährst halt geradeaus in den Acker rein. Ja, bei so einer Aktion in den Acker reinfahren habe ich es erst einzige Mal geschafft, dass ich mir meinen Helm kaputt gemacht habe. Da bin ich mit meinem Bruder irgendwo gefahren und habe auch eine Kurve nicht gekriegt, in den Acker rein, über den Lenker abgegangen, und da hat sie den Helm zerbrochen. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre ohne. Da war ich vielleicht 16 oder 15 oder so, wo man halt so Quatsch noch macht.
Schon ganz gut, dass ich momentan wieder auf Indoor-Training geswitcht bin. Da fällt man nicht so in den Straßenrand.
Ja, das geht. Hast du eine Rolle, oder was machst du Indoor-Training?
Ich habe so einen Smart-Trainer, nennt sich das. Da wird einfach mein ganz normales Fahrrad eingespannt, ne? Also das Hinterrad rausgenommen und dann da drauf gesetzt. Und dann wird das mit Bluetooth, mit einem App, das heißt, oder mit einem Computer
verbunden.
Du hängst
verbunden. Es mit der Kette? Du hängst die Kette dann da rein, oder was?
Genau. Du hast halt auf dem Smart-Trainer so eine Kassette hinten drauf, so eine 10-Gang-Kassette. Und da hängst du dann die Kette ein, machst den Schnellspanner fest fürs Fahrrad. Das ist dann da fixiert. Und dann wird das Ganze mit Bluetooth, mit einer App oder mit einem Fernseher oder whatever verbunden, und dann gibt's ja verschiedene Apps hier, Swift oder ich nutze meistens Ruvi. Da kannst du dann so vorher abgefilmte Radtouren per Video dann nachfahren, und er passt dann zum einen immer die Geschwindigkeit so an, dass es dann in der Geschwindigkeit fährt, wie du fährst, und zum anderen dann auch die Steigung, ne? Also wenn es im Video dann bergauf geht, dann hast du auch ordentlich Tretwiderstand und musst ein paar Gänge runterschalten. Das ist schon ganz schön.
Ach so, und der merkt es auch, wie du schalt. Ach nee, brauche ja nicht merken.
Ne, der sieht dann, oh, auf der Strecke, jetzt geht's hier steil bergan, 5% Steigung und entsprechend wird dann der Tretwiderstand hinten, ne, an der Rolle dann quasi eingestellt, dass ich dann wirklich sage, oh Mist, jetzt muss ich hier ein paar Gänge runterschalten.
Okay, cool.
Und dazu, das Allercoolste ist dann noch mein Ventilator, ne, braucht man ja irgendwie dann auch, ich habe gemerkt, so ohne geht gar nicht, da zerläuft man ja wirklich.
Ja.
Und da habe ich mir einen gekauft, der ist auch per Bluetooth gekoppelt mit meinem Pulsgurt, das heißt, ne, wenn der Puls nach oben geht, dann pustet er stärker. Kann man auch theoretisch einstellen, dass man, ne, dass er den Fahrtwind simuliert, so nach dem Motto, wenn ich Tempo 30 fahre, kriege ich ordentlich und wenn ich nur Tempo 10 fahre, wenig. Aber man merkt halt dann sehr schnell,
blöd,
ne, wenn man bergauf fährt, fährt man ja sehr langsam und gerade dann kann man natürlich so ein bisschen Abkühlung ganz gut gebrauchen und die fehlt dann natürlich. Ne? Also ich mach's dann am Puls fest.
Okay, ja, cool. Und wie heißt die Firma oder hattest du es gesagt, wo ist dieses Gerät?
Das Gerät ist ein Wahoo Kicker Core.
Jetzt wieder Google. Kannst du das in unser Dokument schreiben, irgendwie bei Gelegenheit? Ja, also, was nicht jetzt.
Wahoo Kicker Core.
Dann gucke ich mir das nämlich auch mal an. Das finde ich ja schon spannend. Ich habe so eine klassische Rolle, also wo das komplette Fahrrad einspannst und also quasi das Hinterrad wird auch über so einen Schnellspanner dann festgemacht, aber und dann hast du halt nur von hinten so, ja, so ein magnetisch gebremstes, ich glaube es ist magnetisch oder mit irgendwas gebremstes Dings, wo du halt drauf rumfährst und aber nicht smart, also wirklich so, ich stelle den Widerstand vorne von 0 bis 10 oder 1 bis 9, keine Ahnung, ein und habe dann halt mehr oder weniger Widerstand und kann schalten, eben ob ich dann schneller oder langsamer treten will und so, aber keine nichts Smartes. Also das einzige Smarte, was ich dann quasi da nutze, ist dieses Apple Fitness, wo halt quasi du so Videos hast, wo Leute dir sagen, ja, jetzt fahr mal ein bisschen schneller, mach mal das und das, aber ich muss sagen, das finde ich irgendwie auch zu öde, also gerade zum Fahrradfahren, so, da gucke ich lieber irgendwie einen Film oder so oder eine Serie und immer wenn irgendwas Bestimmtes passiert, das hast du ja auch mal erzählt, Christoph, du machst es ja auch so, dann macht man halt irgendwas. Also weiß ich nicht, wenn die Person auftaucht, dann machst du das oder beim Vorspann knallst du halt dich einmal voll raus oder beim Nachspann knallst du dich einmal voll. Irgendwie sowas habe ich dann immer gemacht. Im Endeffekt kommt es ja auch, also für mich jedenfalls, einfach nur darauf an, dass ich überhaupt was mache.
Ja.
Also.
Ja, ich gucke da meistens auch Netflix, also komplette Serie Superstore habe ich alle 6 Staffeln, glaube ich, auf dem Bock geguckt.
Okay.
Aber ich mache mit Apps und so weiter, mache ich ja ganz viel. Da bin ich ja hier Strava. Und mein neuestes Hobby ist ja aktuell das sogenannte Tilehunting.
Das was?
Tilehunting. Also Kacheln jagen quasi auf Deutsch. Da wurde quasi die gesamte Welt wurde in Quadrate aufgeteilt, die immer so 1,5 mal 1,5 Kilometer groß sind. Und da ist dann der große Sinn und Zweck, dass man möglichst viele von diesen Quadraten irgendwie mal mit dem Fahrrad oder beim Wandern oder whatever, ne, per Muskelkraft dann irgendwie besucht haben soll. Und das kannst du dir dann über irgendwelche Karten dann drüberlegen. Dann siehst du, okay, ich bin hier bei uns in der Gegend schon ganz, ganz viel gefahren, aber da und da gibt's noch eine Ecke, da bin ich noch niemals gewesen. So als kleinen Ansporn für sich selber nochmal irgendwelche Ecken zu entdecken, die man selbst noch nie gesehen hat. Dass man dann versucht, ne, möglichst viele von diesen Quadraten auf der Karte dann irgendwie tatsächlich
das was für dich kriegen.
Absolut, ja. Ist schön, wenn man in der Champagne unterwegs ist oder in Ostdeutschland, wo die Felder so riesengroß sind und dann dieses Quadrat irgendwo in der Mitte von so einem riesigen Feld liegt und du dann da mit dem Fahrrad hingurken musst.
Reinfahren. Da freuen die sich auch, gerade wenn du es in der Champagne machst, da reinlaufen.
Total.
Ich habe schon die gute Nachricht gekriegt, der Flughafen Hannover ist komplett umfahrbar. Also da kann man wirklich dann alle Kacheln, die den Flughafen Hannover irgendwie abdecken, so tatsächlich erreichen, ohne da irgendwie gegen geltende Gesetze zu verstoßen. Also einmal quer rum ums Flughafengelände.
Das soll wohl. Und da gibt es irgendeine App, die heißt Tilehunting oder?
Es ist einmal, muss man zwangsläufig einen Strava-Account haben. Also Strava ist ja so eigentlich die gängige App für Fahrrad- oder Joggingrunden aufzeichnen, solche Sachen. Und dann gibt's eine Seite, die nennt sich statshunters.com, also Statistikjäger, statshunters.com. Und die kann man mit seinem Strava-Account verbinden und der zeigt einem dann auf so einer Karte so ein Layover und zeigt einem dann, wo man denn überall schon gewesen ist. Gibt dann auch noch ein Plugin für die Browser, dass man dann so bei Komoot so eine Route planen kann, dass du halt auf der Karte dann siehst, wo bin ich denn noch nie gewesen und dann entsprechend so eine Route zusammenklicken kannst.
Ja, cool.
Dass man einfach mal so ein paar neue Sachen sieht, wo man dann denkt, oh, da bin ich noch nie gewesen, was habe ich denn da vielleicht Schönes verpasst?
Klingt gut.
Was es alles gibt. Das, Christoph, das ist doch 100 Pro was für dich.
Ja, voll. Wenn ich Fahrrad fahren würde oder irgendwas in der Art,
Joggen,
dann wäre das total was für mich.
Du würdest hier durch die ganzen Wälder rennen. Ach so, da es mit Strava verbunden ist, muss ich das natürlich, ich könnte ja mein Strava auch anschalten, wenn ich mich ins Auto setze und nach Hamburg fahre oder Hannover. Wäre natürlich Betrug an Strava, aber dann könnte ich mehr Karren voll machen.
Genau, ja,
jetzt du bescheißt
dich ja letztlich selbst. Also,
ne, genau.
Da steht eigentlich nicht so dieser Wettkampfgedanke im Vordergrund, dass man sagt, oh, ich habe hier schon mehr als du, sondern es ist eigentlich, finde ich, auch eher was man für sich selber macht. Ne? Wo man dann vielleicht auch nicht sagt, oh, es muss jetzt hier auf Biegen und Brechen, sondern einfach, dass man sieht, ach Mensch, guck mal hier, das ist eine Gegend, die kenne ich eigentlich schon gut, aber da ist eine Ecke, da war ich noch nie, vielleicht gibt's da ja was Schönes. Wenn ich dann auch so von einigen höre, von denen ich das halt gefunden habe, die dann sagen, Mensch, da war ich schon immer unterwegs und da irgendwie im Moor so ein ganz kleiner Weg, da ist man kaum weitergekommen, aber ganz am Ende von dem Weg war so ein richtig toller Aussichtsturm, da konnte man das ganze Moor sehen, wo ich dann denke, ja, für sowas lohnt sich das dann vielleicht tatsächlich dann doch, ja, dass man dann da mal Ecken entdeckt, die man noch nicht so kannte.
Hm. Ja, also die Idee eben eine Motivation zu finden und Orte zu besuchen, gerade in der eigenen Gegend, das ist natürlich echt schon cool. Weil, also ich weiß, wenn ich hier Fahrrad fahre, dann fahre ich irgendwie immer meine 4 Strecken oder 5 Strecken oder lass es 15 Strecken sein ab. Aber doch irgendwie das Gleiche. Und wenn du dann eben sagst, okay, ja, man könnte ja auch mal irgendwelche Teils zu machen und da nochmal langfahren und doch nochmal den Berg an der Stelle runterfahren und ja.
Ja. Also mir ist es vor allem aufgefallen, als wir jetzt im Urlaub waren, da waren wir ja auf der Insel Föhr.
Ja.
Und die habe ich dann einmal umrundet. Das waren dann nur so 40 Kilometer. Und ich dachte, oh, da geht noch was. Komm, jetzt sammelst du hier auch so ein paar Kacheln. Und dann dachte ich mir, okay, fährst so ein bisschen ins Inselinnere. Und dann bin ich tatsächlich so eine Landstraße rauf, dann einfach 200 Meter weiter und dann quasi in entgegengesetzte Richtung einfach wieder runtergefahren. Weil ich mir einfach so dachte, ja, ist doch cool. Hier sind Sachen, hier bist du noch nie gewesen. Und hinter jeder Ecke kann irgendwas lauern, was irgendwie schön anzusehen ist. Und das will ich mir jetzt auch so ein bisschen für die nächste Saison dann so hier bei uns in der Ecke so auf die Fahne schreiben. Ne? Einfach so mal von den alten, ausgetrampelten Wegen abgehen und dann mal gucken, was es denn noch so Schönes gibt links und rechts der normalen, ausgetrampelten Pfade. Ich habe mal hier ein Video verlinkt bei euch im Arbeitszettel. Da wird das eigentlich ganz schön erklärt.
Okay. Ich habe mir jetzt gerade eben cool. Schon angemeldet und meine alten Strava-Sachen reinkopiert. Das ist sau lustig, was da für Sachen dann auftauchen. Also ein paar Strecken, irgendwie Triathlon-Runden, die ich gefahren bin, dann Schwimmen. Ich vermute, es ist Schwimmen in irgendeinem See oder so. Nee, es sind Straßen. Da bin ich mal irgendein Quadrat gelaufen. Und in Frankfurt diesen Lauf, in Dieburg habe ich mal einen Triathlon gemacht, da ist auch so ein kleines Kreuz, das sieht echt lustig aus. Und wie nah muss ich da ranzoomen, um zu sehen, was für Teils das sind?
Wo bist du denn jetzt? Bei Stats Hunters auf der Seite?
Ja, Stats Hunter.
Warte, Map Setting. Ah, hier, nee, in der linken Spalte, da ist so ein Hamburger-Menü, diese 3 Striche. Und
ja.
Kann man, oh, lass mich nicht lügen, ich muss es dir nachher erklären.
Okay, alles klar. Nee, machen wir das.
Ach nee, hier, nicht so Heatmap, schön. Genau, ich glaube das erste, die Heatmap. Klick mal die Heatmap an und dann.
Ich glaube, der ist bei mir noch nicht fertig mit Rechnen.
Ja, das beim ersten Mal braucht er auch ziemlich lange, weil er dann ja quasi die ganze Historie einzieht.
Ja.
Okay. Dann sind das auch 2000 Aktivitäten und 41.000 Kilometer. Das hat gedauert.
Bei mir sind es 170 Aktivitäten. Das ist nicht so viel. Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, mit das nach Strava zu pushen, weil ich wieder irgendein anderes System verwendet habe und dann redet er nicht mehr mit Strava, glaube ich. Ja, so, sehr schön. Jetzt haben wir aber alle Themen abgearbeitet, die wir besprechen wollten. Wir haben noch
Ich hab übrigens noch ein Royal-Thema, habe ich gerade gelesen.
Oh.
Ja, und zwar die Princess Royal, also die Prinzessin Anne, hat Daniel Craig einen Orden verliehen, und zwar den Order of St. Michael and St. George. Und das ist der gleiche Orden, den auch James Bond hat. So, das war die Royal-Ecke. Da können wir auch sowas Wiederkehrendes mit einem Jingle machen eigentlich, ne? Das
ja, jeder kannst du dich ja mal hinsetzen, den Royal-Jingle einklopfen mit.
Ja, gute Idee.
Glück.
Brauche ich ein Cembalo.
Auf jeden Fall. Mal gucken, ob du das nicht irgendwo auf dem Computer hast, aber bestimmt irgendein Programm, was ein Cembalo kann. Ja.
Wer schlägt eigentlich diese Woche einen Film vor? Der Bob oder ich?
Wollte auch zeigen.
Nicht durch.
Was? Wir haben vorher nicht darüber gesprochen, wer jetzt für nächste Woche dran ist.
Ja, der Bob hat genannt.
Nee.
Ist der Bob dran, aber er hat nichts genannt. Na, dann bin ich dran.
Ja, er hatte doch in der letzten Sendung eins, wo du dann
ja, eben
eingesprochen
das,
hast.
Das wird einfach.
Du möchtest auch.
Genau,
möchtest
wird einfach wiedergenommen. Gucken. Eben.
Ja, also dann nächste Woche zweiter Versuch Blond. Gut, dass wir Dienstag aufnehmen, dann habe ich bis nächste Woche Dienstag genug Zeit, den zu gucken. Der geht ja 6,5 Stunden
der
oder so.
Der geht lang, ja. Mhm.
Hast du den, Andi, guckst du den auch jetzt?
Interessiert mich jetzt erstmal nicht so.
Anna de Armas?
Weder Anna de Armas noch Marilyn Monroes Geschichte.
Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich befürchte, es wird cringe, aber egal.
Jetzt müssen wir durch.
Ja, jetzt endlich. Wir haben es ja schon angekündigt, jetzt müssen wir es endlich machen. Wahrscheinlich haben es schon mehrere Hörer gehört, die immer mit uns die Filme schauen und haben sich jetzt geärgert, dass es heute nicht kam, aber nächste Woche kommt es.
Ich habe doch in der letzten Sendung Aufsprecher gemacht, dass wir nicht blond gucken, sondern Mr. Harrington's Phone. Jetzt hätte ich fast vergessen, was wir für heute geguckt haben. Ja, so, das war's mit Folge 750. Jetzt haben wir 3/4000 voll. Das hätten wir vor 15 Jahren auch nicht gedacht, oder?
Das ist absolut. Aber egal, es geht immer weiter.
Zählt ihr eigentlich bei euch auch noch, weil ihr habt ja so unterschiedliche Formate, oder?
Ich glaube, wir zählen auch noch, ja. Wir sind aber jetzt bei der Sendung 616, weil wir ja auch so die Top 5 zum Beispiel, die zählen da nicht mit rein. Also, ne?
Ach so, die zählen.
Sendung ist dann wirklich nur eine reguläre Sendung und keine. Wir haben ja auch, was weiß ich mal, Interviewfolgen oder sowas, jetzt ja, in letzter Zeit seltener, aber so, die zählen dann auch nicht damit.
Ja, oder dieses, ich will mal Erklärbär-Video sagen, nee, diese
gefälliges
ganz wissen.
Genau, richtig.
Da bist du aber nicht dabei, oder?
Da bin ich nicht dabei, nee. Das ist mir zu viel Aufwand. Da muss man recherchieren.
Ach so. Du guckst eher
lieber frei von der Leber weg.
Jetzt frage nochmal, warum es den Cocktail-Podcast nicht mehr gibt.
Er ist auf die Droge der Wahl in der normalen, regulären Sneakpot-Sendung eingeschrumpft.
Genau.
Ja, also es ist halt echt viel Aufwand gewesen immer. Oder wäre es jetzt immer noch, wenn wir da weitermachen würden?
Ja, und jetzt wären wir auch nicht mehr die Einzigen, deswegen ist es nicht mehr der große Reiz, finde ich. Ist schon, hatte schon auch dieses Alleinvertretungsding, war schon auch.
Ja, stimmt. Gibt jetzt einige, die da Podcasts in die Richtung machen. Zum Glück gibt es bei Filmpodcasten nicht so viele.
Ja, weil das zeigt halt, dass Filmpodcasts halt dann doch oft einfach Laber-Podcasts sind. Naja.
Ja, ist ja vollkommen.
Zum Teil jedenfalls. Ja. Nun gut.
Sehr schön. Andi, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, thanks for having me. Ne? Für die Einladung.
Ja, wenn das Auto da ist oder so, können wir uns ja nochmal, also in einem Jahr, na, das ist ein bisschen gemein jetzt. Aber wenn du nicht bei euch berichtest, berichte mal bei uns.
Ja, das auf jeden Fall.
Und
ich denke mal, fürs Auto wird es wahrscheinlich auch ein Video geben dann.
Oh, cool.
Na, sicher.
Da musst du hier dem Tesla-Björn Konkurrenz machen.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Die sind echt cool, die Videos von dem. Also, der hat irgendwie kennst du die?
Nee.
Das ist ein Norweger, der sich irgendwie alle E-Autos, die er irgendwie unter die Finger kriegen kann, schnappt und dann Videos darüber macht, wie die ihm gefallen und aber auch dann eben so 1000-Kilometer-Challenges macht und eben die Autos eben wirklich hart miteinander vergleicht und eben immer die gleichen Strecken fährt und guckt, wo er wie schnell laden kann und so weiter und so weiter und das eben diesen Test dann aber auch so storymäßig gut verpackt. Also es ist irgendwie coole Videos, wenn er da, weiß ich nicht, seinen 1000 Kilometer Autofahren ist jetzt nicht so aufregend, aber wenn er sich dann halt immer wieder damit filmt, so, okay, ich könnte jetzt hier rüberfahren und dann kann ich da nochmal tanken und dann fahre ich noch um die Stadt rum und ich weiß, dass da hinten noch eine Ladestation ist und die ist ganz gut und diese Action und dieses Erleben, was er da macht, das ist echt sehr unterhaltsam.
Okay, Tesla Björn.
Ich weiß nicht, wie der wirklich heißt, aber
ja, also ich sehe hier gerade Tesla Björn, der hat ja einen Output, große Güte.
Ja, ja.
Der macht ja pro Tag ein Video.
Gell? Ja, ja.
Okay, ja, ist abonniert. Mal gucken, ob der schon was über mein Auto gemacht hat.
Garantiert. Also damals, als wir so den Björn Nyland, genau. Oder Christoph, wie spricht man das aus, wenn NY-Land auf Norwegisch, vermutlich?
Ja, das Problematische ist das Y, der Y-Laut, der irgendwo zwischen I und Ü ist. Das ist ein Laut, den wir nicht haben. Das ist so, du grinst und versuchst dann diesen I-Ü-Laut zu machen, während du grinst. So, I.
I.
Das ist nicht so einfach. Nirland. Nirland.
Mhm. Okay.
Okay. 14 Videos davon. Gut, alles klar. Hab schon 14 Videos bei ihm gefunden über den Kia EV6.
Über dein Auto?
Ja. Wow. Alles klar. Ich bin beschäftigt. So, ich muss los.
Ja, ich habe jetzt gesehen, der hat hier den ID Buzz und genau, das macht er auch immer, Bananabox-Test. Man guckt in jedes Auto, wie viele Kisten er reinkriegt, so diese Bananenboxen. So schön vergleichbar. Ja, ich habe da die ganzen Videos von dem Ioniq 5 geguckt, als wir den irgendwie überlegt hatten, mal eine Anschaffung vorzunehmen. Ja, und alle möglichen. Ach, cool. Also ich habe bei dem mal so einen Shorts gesehen, wo er so einen Erlkönig ID-Bus gefunden hatte und dann drumherum gelaufen ist und dann kam der Mensch, der das Fahrzeug fahren soll, so, ja, nee, das darfst nicht filmen, so. Das steht hier öffentlich auf dem Raum. Das darf ich filmen. Ja, aber nicht da rein und nicht das und nicht so. Dann haben sie sich geeinigt, dass er eben nur das so, also dass er es halt so gefilmt hat, dass alle damit gut leben konnten und das, was man halt von außen sieht. Ja, aber so ganz neugierig. So, oh, guck mal da und hast du aufregend. Ja.
Ein ID-Bus habe ich tatsächlich auch schon mal in freier Wildbahn gesehen.
Echt?
Ja. Cool, mein Auto erst zweimal.
Also, echt? Wow.
Ne, selbst auf dem Weg an den Nordsee, wo ich dann dachte, okay, bist hier ein paar 100 Kilometer auf der Autobahn, fahren so viele Autos an dir vorbei, aber nix.
Okay.
Aber er wurde wohl schon an ein paar Leute ausgeliefert. Naja, nur ich muss warten.
Hier, Kia. Was? Da fährt er mit 263 km/h durch Deutschland?
Ja,
den EV6.
Ja, also es gibt eine Version.
Sag mal, wie der YouTube-Kanal heißt, Stefan.
Björn Nyland, aber dieses Björn auch durchgestrichen. Also O durch.
Du kannst einfach Tesla Björn suchen.
Genau, Tesla Björn, da findest du es auch.
Also den gibt es in einer Version, da hat er tatsächlich 585 PS.
Wow.
Wo ich mir dann denke, ja, nett. Aber eigentlich ist der dann auch ab bei 250 abgeriegelt. Also, na gut, das 263 wird dann Tacho sein. Ja. Also, meiner ist bei 185 abgeriegelt und fährt 192 dann laut Tacho.
Ja, was reicht dann auch. Passt. Also, gerade bei den Elektroautos willst du ja gar nicht so schnell fahren.
Nö.
Oh, da hat er ein Video gemacht, wie das Baby auf die Welt gekommen ist.
Ja.
The Birth of Isabel Nuland.
Das ist schon auf Englisch, oder? Das ist nicht auf Norwegisch, oder?
Nee, auf Englisch mit Norwegisch, also mit norwegischem Akzent. Ich weiß nicht, ob es ein norwegischer Akzent ist, aber es ist halt ein Akzent.
Ja. Okay, das schaue ich mir an.
Ja, und also, genau, er testet testet halt alles so richtig schön durch. Und der kommt halt dadurch, dass er so einen riesen Kanal hat, kommt er halt auch an alle möglichen Fahrzeuge.
Der hat ja echt einen Output. Alter, verteilt.
Das ist krass, oder?
Pro Tag 2 Videos so fast durchgehend.
Aber immer so kleine, gell? Ja. So, die man schauen kann.
Naja, aber
irgendwie eine Stunde.
Nee, aber ja, so 20 Minuten.
20 Minuten.
Ja. Ja, aber ich finde es immer schwierig bei YouTube, wenn es dann irgendwie Stunden oder 2 Stunden oder 3 Stunden Videos sind, was es ja auch gibt bei YouTube.
Ja,
das
braucht man nicht.
Weil YouTube halt nicht so gut ist wie eine Streaming-Plattform.
Nein, nee, mein Kapitelmarken. Das hilft dann ja manchmal schon.
Ja. Aber guck mal, hier ist ganz viel von dem EV6. Da ist auch die 1000 Kilometer Challenge. Driving Impressions. Das ist auch schön. Das ist wirklich ASMR. Wie er mit dem Auto fährt und manchmal redet er und manchmal ist einfach nur, du hörst, wie es gefahren wird.
Ja, cool. Hätte ich hier doch schon
so,
Charging,
Freunde,
Charging
King.
Der König des
Ladens. Ich muss langsam mal ins Bett hier.
Okay. Wir fasern auch hier nach hinten hin aus. Also nochmal, vielen Dank, dass du zu Besuch warst.
Dankeschön.
Vielen Dank dir auch, Christoph, dass du da warst und jetzt den Artikel noch schreibst morgen irgendwann. Vielen Dank mir, dass ich die Sendung aufgenommen habe.
Und dir die Zeit nimmst, um blond zu schauen bis nächste Woche.
Freue mich. Also, Anna de Armas. Also, was will man mehr?
Ja, eben, was will man mehr.
Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr den Andi hören wollt, dann geht ihr einfach zu nerdtalk.de, hoffe ich. Oder sucht in eurem Podcatcher, was wahrscheinlich viel einfacher ist, nach Nerd Talk und dann findet ihr ihn direkt und dann könnt ihr da weiterhören.
Jo.
Genau. Bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.
So, jetzt nochmal off the record. Christoph, letzte Folge. Ja,
was? Was war
das? Da musste ich ja wirklich laut lachen, als du erst über die Kaiserin erzählt hast. Ja, die Kaiserin, die sprechen ja gar kein Österreichisch, aber nicht mal ansatzweise. Die könnten auch aus Hannover kommen. Und dann zum Ende hin, ja, und dann gucken wir blond mit Anna de Armas. Marilyn Monroe mit einem Akzent. Ach ja, es wird schon irgendwie gehen.